An zwei Abenden wollen wir uns mit dem Thema der Heilige Geist beschäftigen. Heute Abend, wer er ist, morgen Abend, was er tut. Als erster Punkt beschäftigt uns die Person des Heiligen Geistes. Es stellt sich die Frage, handelt es sich bei dem Heiligen Geist um eine unpersönliche Kraft oder um eine individuelle Person? Hier muss man zuerst definieren, was man mit Person meint. Ich definiere so: eine Person ist ein individuelles geistiges Wesen. Braucht also nicht unbedingt einen Körper zu haben, aber eine Individualität als geistiges Wesen, das durch Wille, Denken, Fühlen und Handeln gekennzeichnet ist. Das finden wir alles in der Bibel in Bezug auf den Heiligen Geist. Der Wille wird deutlich, wenn es in 1. Korinther 12, Vers 11 heißt, dass der Heilige Geist austeilt, wie er will. Also er hat einen Willen. Das Denken des Heiligen Geistes wird allein schon deutlich dadurch, dass er genannt wird, der Geist der Weisheit. Wenn er Menschen Weisheit schenken kann, dann muss er selber auch denken. Fühlen. Die Bibel spricht davon, dass der Heilige Geist betrübt werden kann. Jesaja 63, Vers 10 und Epheser 4, Vers 30. Also, Betrübnis ist deutlich ein Gefühlsausdruck. Und weiter, das Handeln wird uns in aller Fülle gezeigt in der Bibel. Ein paar Beispiele hier auf dem Blatt. Der Heilige Geist wirkt und teilt aus, nach 1. Korinther 12, Vers 11. Er spricht, Hebräer 3, bezeugt, Hebräer 10, verhindert, überführt, führt in die ganze Wahrheit und. Also das Handeln ist uns zur Genüge verdeutlicht. Und so sehen wir, dass die Lehre, die sich schon in der Geschichte der Kirche sehr früh gezeigt hat und bis heute von verschiedenen Gruppierungen, zum Beispiel auch von den Zeugen Jehovas, festgehalten wird, die Lehre, der Heilige Geist sei nur eine unpersönliche Kraft, ist also eine Irrlehre im Licht der Heiligen Schrift. Nun beschäftigt uns als nächster Punkt die Gottheit des Heiligen Geistes. Wo sagt die Bibel, dass der Heilige Geist Gott ist? Apostelgeschichte 5, da lohnt es sich, die Bibel aufzuschlagen. Wir wollen ja die Lehre über den Heiligen Geist nicht aus der Tradition, nicht aus den Meinungen der Menschen ableiten, sondern auf die Schrift selber gründen. Apostelgeschichte 5, es geht um die Geschichte von Ananias und Sapphira. Und Petrus sagt in Vers 3, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Und dann parallel, in Vers 4 sagt er noch einmal am Schluss, nicht Menschen hast du gelogen, sondern Gott. Also, er spricht einerseits über das Belügen des Heiligen Geistes und erklärt, damit hast du nicht Menschen belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Hebräer 9, Vers 14 spricht über den ewigen Geist. Und das ist gerade ein Kennzeichen Gottes. Gott ist ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Weiter lernen wir aus der Bibel, dass der Heilige Geist Schöpfer und Erhalter ist. In Hiob 33, Vers 4, in dieser kühnen Rede von Elihu, heißt es in Vers 4, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen belebt mich. Also der Heilige Geist hat die Menschheit erschaffen. Also im Schöpfungswerk, 1. Mose 1 und 2, da war der Heilige Geist am Wirken. Weiter in Jesaja 40, Vers 13. Eine Stelle, die in diesem Zusammenhang sehr erwähnenswert ist. Es wird dort gesprochen über die Erde, die Berge, die Hügel. Und das heißt dort, Vers 13, wer hat den Geist des Herrn gelenkt? Und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihm den Weg der Einsicht kund gemacht hätte? Und in den weiteren Versen geht es um die Schöpferherrlichkeit des Ewigen. Aber da wird der Geist Gottes speziell hier erwähnt. Nun, in Hiob 34, Vers 14 noch, dort erklärt Elihu, dass der Heilige Geist ihn nicht nur erschaffen hat, sondern dass er ihm auch das Leben kontinuierlich ermöglicht, also ihm den Lebensodem gewissermaßen kontinuierlich erhält. So ist der Heilige Geist Schöpfer und Erhalter, was somit auch wieder seine Gottheit deutlich bezeugt. Psalm 139, Vers 7, der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Psalm 139 ist ja gerade der Psalm der Allgegenwart Gottes. Und so sagt David in Vers 7, wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste? Und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Und bettete ich mir in dem Scheol, du siehe da, du bist da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Also sagen wir in San Francisco. Auch da selbst würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Er ist Gott, er ist ewig, er ist Schöpfer und Erhalter, er ist allgegenwärtig. Und hier muss betont werden, dass kein Geschöpf allgegenwärtig ist. Also auch nicht die Engel, auch nicht Satan. Das ist deutlich aus Daniel 10 zum Beispiel. Daniel betete und fastete während 3 Wochen. Dann kommt ein Engel und sagt, eigentlich war dein Gebet schon vor 3 Wochen erhört worden. Und ich wollte zu dir kommen, aber der Engelfürst von Persien hat mir Widerstand geleistet. Und darum konnte ich nicht kommen. Also entschuldigt sich für die Verspätung. Was aber deutlich macht, dass Engelmächte auch an Raum und Zeit gebunden sind. Ferner in Hiob 1, auf die Frage, woher kommst du, die Gott an Satan richtete, sagt er, vom Umherwandeln auf der Erde und vom Umherstreifen auf ihr. Das macht also deutlich, er kann nur gleichzeitig an einem Ort sein. Ist allerdings präsent auf der ganzen Welt, weil er ein riesiges Engelheer zur Verfügung hat. Nun, das zeigt wieder, die Allgegenwart des Heiligen Geistes bezeugt wiederum seine Gottheit. Wenn wir das erkannt haben, müssen wir uns noch etwas beschäftigen mit der Trinitätslehre der Bibel. Also mit der Lehre der Dreieinheit. Ich sage nicht gern Dreieinigkeit, denn 3 Leute können sich noch bald mal einig sein, aber das ist zu wenig. Also Dreieinheit ist stärker. Im Taufbefehl in Matthäus 28, Vers 19 lesen wir den Auftrag des Auferstandenen. Nachdem gesagt ist, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, Vers 19, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Man beachte, dass der Ausdruck Namen in der Einzahl ist. Also taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Nicht auf die Namen. Und das macht die Einheit dieser drei Personen deutlich. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Tertullian im 2. und anfangs 3. Jahrhundert hat den Begriff der Trinitas, der Dreieinheit, geprägt. Der Begriff kommt selber in der Bibel nirgends vor, aber die Wahrheit davon. Und Tertullian hat sich sehr gut ausgedrückt. Er hat übrigens im Lateinisch viele theologische Begriffe zum ersten Mal geprägt. Wahrscheinlich etwa 800 Ausdrücke sind von ihm geprägt worden. Und er hat dann auch erklärt, die Trinitas meint, dass Gott unum ist und nicht unus, also eines, nicht einer. Merkt man den Unterschied? Gott ist ein Wesen, aber er ist nicht eine Person. Und das wird übrigens auch deutlich, wenn der Herr Jesus sagt in Johannes 10, ich und der Vater sind eins. Er sagt nicht, ich und der Vater sind einer, unus, sondern unum, eines, eins. Und dass in der christlichen Taufe getauft werden muss auf den Namen des Dreieinen Gottes, das macht deutlich, dass diese Wahrheit absolut fundamental ist für den christlichen Glauben. Also, man kann jemand, der die Dreieinheit Gottes leugnet, niemals als ein echter Christ bezeichnen. Ich habe hier auf dem Blatt noch weitere Stellen angeführt, wo die drei Personen der Gottheit so gerade beieinander erwähnt, genannt werden. Nun, wenn wir das erkannt haben, müssen wir uns fragen, was ist die Bedeutung der Personen innerhalb der Gottheit? Wie offenbart uns das die Schrift? Wenn wir alle Stellen durchgehen in der Bibel über den Heiligen Geist, so wird deutlich, dass der Geist besonders in Verbindung mit dem Begriff der Kraft genannt wird. Hebräisch Geist ist das Wort Ruach. Es bedeutet Geist, Hauch oder Wind. Im Griechischen finden wir das Wort Pneuma. Das ist sächlich, Neutrum. Das bedeutet im Griechischen genau auch Geist, Hauch, Wind. Übrigens, an dieser Stelle ist es wichtig zu erklären, das grammatische Geschlecht darf man nie verwechseln mit dem biologischen Geschlecht. Das hat ja in der feministischen Theologie zu diesen unerhörten Stupiditäten geführt, dass gesprochen wird von der Heiligen Geistin, eben weil Ruach Femininum ist. Aber dann sollen die gleichen Leute uns erklären, warum das Fräulein eben das Fräulein heißt und nicht die Fräulein. Und warum der Tisch der heißt, der Tisch, und nicht die Tisch, wie auf Französisch, la table. Also, es ist ganz wichtig, das grammatische Geschlecht ist nicht einfach gleichzusetzen dem biologischen Geschlecht. Nun, gerade in Johannes 3, Vers 8, wird auf die Grundbedeutung Wind von Geist angespielt. Ich lese aus Johannes 3. Und zwar schon ab Vers 7. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also ist jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Hier steht Vers 8 auch das Wort Topneuma. Hier hat man es aber nicht mit Geist übersetzt, sondern mit Wind, wegen dem Zusammenhang. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber der Zusammenhang mit dem Heiligen Geist wird deutlich im Ganzen, denn die Wiedergeburt, oder beziehungsweise die Neugeburt, die Geburt von oben aus Gott, die geschieht durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Aber der Heilige Geist wird also hier verglichen mit dem Wind, eine, wie Sie auf dem Blatt lesen können, unsichtbare, sanfte oder gewaltige Wirkung, die sich menschlich nicht greifbar machen lässt. Und das erklärt eben das Wirken des Heiligen Geistes, dass sich unseren menschlichen Planen und Ordnen nicht unterstellt und nicht einfügt. So wie der Wind plötzlich die Richtung wechselt und niemand von uns kann sagen, warum. Mal von da, mal von dort. Aber das gibt eine gute Erklärung für das Wirken des Geistes und dass eben der Begriff der Kraft, und zwar der unsichtbaren Kraft, ganz besonders in Verbindung mit dem Geist zu sehen ist. Des Weiteren können wir erkennen, dass es in der Gottheit verschiedene sich ergänzende Wirkungen gibt. Wenn es um die Pläne geht, dann stehen sie besonders in Verbindung mit dem Vater. Wenn es um die Ausführung geht, dann in Verbindung mit dem Sohn. Wenn es um die Kraft geht, besonders in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Nicht nur, aber ich will das einfach so ein bisschen den Akzent herausarbeiten. In 1. Korinther 8, Vers 6 lesen wir Folgendes. Ich lese ab Vers 5. Denn wenn es anders solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott der Vater, von welchem alle Dinge sind und wir für ihn, und ein Herr Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Also, alle Dinge von Gott dem Vater, alle Dinge durch Jesus, durch den Herrn Jesus Christus. Das macht deutlich, die Pläne für die Schöpfung kamen vom Vater, aber der Ausführende in 1. Mose 1 war der Sohn Gottes. Darum heißt es auch in Johannes 1, Vers 3 von dem Wort, alles ward durch dasselbe. Und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Wieder das Wort, der Sohn Gottes, er war der Ausführende in der Schöpfung in Verbindung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dann die Kraft des Heiligen Geistes in der Schöpfung, Psalm 33, Vers 6. Durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht, und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes, Hebräisch Ruach, Pif, durch den Geist seines Mundes, durch den Hauch seines Mundes. Also auch hier wieder, die unsichtbare Kraft in der Schöpfung wird hier bezeichnet als der Geist, der Hauch seines Mundes. Wenn es um das Heil geht, so lesen wir in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns auch auserwählt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt und so weiter. Da sehen wir, wie die Heilspläne, die Auserwählung und Zuvorbestimmung kommt von Gott, dem Vater. Aber in Epheser 1, Vers 7 lesen wir, dass wir errettet sind, dass wir durch das Blut Jesu Christi dieses Heil bekommen haben. Also der Sohn hat den Plan, den Auserwählungsplan des Vaters ausgeführt, worin er uns, also der Vater, uns begnadigt hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Aber in Hebräer 9, Vers 14 lesen wir, dass der Herr Jesus, als er sich als Opfer auf Golgatha hingegeben hat, sich selbst geopfert hat durch den ewigen Geist. Also wir sehen, das zieht sich konsequent durch von der Schöpfung über das Heil. Dann ist noch Folgendes interessant. In 1. Korinther 2, Vers 10 bis 11 wird eine Analogie gemacht zwischen der Dreieinheit des Menschen und der Dreieinheit Gottes. Nicht wahr? Nach 1. Thessalonicher 5, Vers 23 ist der Mensch eine Einheit von Geist, Seele und Leib. In 1. Korinther 2 nun macht der Apostel Paulus folgenden Vergleich. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Also wir haben hier ganz klar die Entsprechung Geist des Menschen, Geist Gottes. Dass es diese Entsprechung gibt, muss gar nicht verwundern, denn nach 1. Mose 1, Vers 27 ist der Mensch ja im Bilde Gottes geschaffen worden. Nun bleibt noch die Entsprechung von Seele und Leib. Die Seele wird in der Bibel oft, wenn die Dreiheit des Menschen beschrieben wird, ist die Seele speziell der Sitz des Willens, der Sitz der Persönlichkeit. Zum Beispiel, wenn David sagt, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen, dann heißt meine Seele nichts anderes. Ich soll den Herrn loben. Nun fällt auf, der Wille, der Sitz der Persönlichkeit, steht bei uns gerade in Verbindung mit Pläne fassen. Also haben wir die Analogie hier zum Vater. Und das Einzige, was am Menschen sichtbar ist, das ist sein Leib, sein Körper. Und wenn Gott sich offenbart, offenbart er sich immer nur und einzig im Sohn. Niemand hat Gott jemals gesehen. Johannes 1, Vers 18. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat ihn kundgemacht. Also wenn Gott sich offenbart, der Menschheit, geschieht das immer durch den Sohn. Darum sagt der erste Johannesbrief, wer den Sohn hat, hat auch den Vater. Aber das Ganze wird nicht logisch umgedreht. Wer den Vater hat, hat auch den Sohn. Das geht nicht. Darum, Gott erkennen kann man nur durch den Sohn. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Man kann also nicht durch den Heiligen Geist zu Gott kommen, nicht durch den Vater, sondern durch den Sohn. Denn Gott offenbart sich durch den Sohn. Und darum ist auch der Sohn Mensch geworden. Nicht der Vater ist Mensch geworden, nicht der Heilige Geist ist Mensch geworden. Und diese Analogie ist also von daher sehr bemerkenswert. Als nächsten Punkt wollen wir uns ausführlicher beschäftigen mit den Namen des Heiligen Geistes. In der Bibel gibt es mehrere hundert Namen Gottes. Und jeder Name drückt etwas vom Wesen und vom Sein, von der Herrlichkeit, Majestät, Größe und Gewalt Gottes aus. Es lohnt sich also daher, wenn man Gott besser kennenlernen möchte, sich mit den Namen Gottes in der Bibel zu beschäftigen. Ich habe das für mich so gemacht, wenn ich gelesen habe, habe ich eine besondere Farbe genommen und immer die Namen Gottes angestrichen. Und wenn man da so einige hundert Namen beieinander hat, das ist ein Schatz, eine Fülle. Und sofort greifbar, schon visuell sichtbar, auf den ersten Blick. Weiter kann ich empfehlen, das wunderbare Buch von Abraham Meister, Namen des Ewigen, eine Fundgrube der Gotteserkenntnis. Im Folgenden habe ich etwa 40 Namen des Heiligen Geistes aufgeführt. Also es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber es sind doch im Wesentlichen die Namen des Geistes in der Bibel. Wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann nehmen wir normalerweise den Ausdruck der Heilige Geist und nicht etwa der Geist der Liebe oder der Geist der Besonnenheit oder der Geist der Herrlichkeit oder der Geist der Offenbarung oder der Geist des Vertilgens. Das sind alles Namen des Heiligen Geistes. Aber uns ist es besonders geläufig, der Begriff der Heilige Geist. Und darum beginnen wir damit. Ich habe auf dem Blatt zwei Stellen, eine aus Jesaja 63 und aus dem Judasbrief Vers 20 angeführt. Es gibt Varianten. In Römer 1, Vers 4 wird er genannt der Geist der Heiligkeit. Oder in Psalm 51 der Geist deiner Heiligkeit. Das bedeutet aber im Prinzip dasselbe. Das hängt damit zusammen, im Hebräischen hat man sehr wenig Adjektive im Vergleich zum Deutschen. Und deshalb werden oft Adjektive, die fehlen, ersetzt durch ein Hauptwort. Also der Geist der Heiligkeit bedeutet der Heilige Geist, der durch Heiligkeit gekennzeichnet ist. Oder der Ausdruck, das Wort seiner Macht, das ist ein typischer hebräischer Ausdruck, obwohl er im Neuen Testament vorkommt, hebräisch gefärbt, das bedeutet sein mächtiges Wort. Oder der Sohn seiner Liebe, Kolosser 1, das bedeutet sein geliebter Sohn. Der Unterschied ist vielleicht der, dass man auch im Neuen Testament in der griechischen Sprache das hierin noch etwas Majestätischeres empfunden hat, wenn man sagt, der Geist der Heiligkeit als der Heilige Geist. Aber beides wird gebraucht in der Bibel. Und dieser Name oder diese Namen markieren den Gegensatz zu den unreinen Geistern, die in der Bibel verschiedentlich genannt werden. Gefallene Engel werden, zum Beispiel Markus 1, Vers 27, als unreine Geister bezeichnet. Also der Heilige Geist ist ein Geist, der nichts zu tun hat mit dem Bösen, mit der Sünde, dem Unmoralischen. Es ist der Geist, der gekennzeichnet ist durch die Heiligkeit Gottes. Und dazu eine Stelle aus 1. Thessalonicher 4, Verse 7 und 8. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern in Heiligkeit. Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat. Das macht also deutlich, der Heilige Geist kann Unmoral, das Böse im Leben des Gläubigen nicht tolerieren. Das Leben des Gläubigen muss in Übereinstimmung sein mit den Heiligkeitsmaßstäben Gottes. Und wenn er den Heiligen Geist hat, dann muss er in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist leben. Wir haben erweitert in Epheser 4, Vers 30 den Begriff der Heilige Geist Gottes. Und dann aber auch für sich allein, Matthäus 3, Vers 16, wird einfach gesprochen über den Geist Gottes. Eine weitere Bezeichnung, 2. Timotheus 1, Vers 7. Ich lese den Vers vollständig. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also der Geist der Liebe, er wirkt Liebe. Er selber liebt. In Römer 15 wird gesprochen über die Liebe des Geistes. Das habe ich nicht auf dem Blatt, ich gebe die Stelle an für die, die gerne Notizen machen, zu ihrem Vorteil. Römer 15, Vers 30, da wird gesprochen über die Liebe des Geistes. Dann der Geist der Kraft, das leuchtet ein. Das ist ein besonderes Kennzeichen des Heiligen Geistes. Weiter der Name Geist der Besonnenheit. Griechisch ist das Sophronimos. Es bedeutet Besonnenheit, Selbstbeherrschung, Ausgeglichenheit, gesunder Sinn. Interessant. Der Heilige Geist ist also ein Geist, der uns führen will zu Selbstbeherrschung. Er löscht also nicht unseren menschlichen Geist aus, macht ihn nicht passiv, sondern aktiviert ihn. Bringt uns also geradezu Selbstbeherrschung. Und Ausgeglichenheit ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Das ist im Prinzip eben nicht auf unserem Holz gewachsen. Aber der Heilige Geist will Ausgeglichenheit wirken. Gesunder Sinn. Christentum hat also wirklich nichts zu tun mit Verstand abgeben an der Garderobe, sondern der Heilige Geist will gerade ein gesundes Denken in uns fördern und wirken. Weiter sei darauf verwiesen, dass im Neuen Testament 11-mal aufgerufen wird zu Nüchternheit. 11-mal. Also bemerkenswert, offensichtlich war das schon im ersten Jahrhundert ein Problem. 2. Timotheus 4, ein Beispiel aus diesen 11 Stellen. 2. Timotheus 4, Vers 5, dort heißt es, Vers 5, du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Timotheus hatte keine Alkoholprobleme. In 1. Timotheus 5 wird er ja aufgefordert, weil es ihm oft übel war, dass er nicht mehr nur Wasser trinken soll, sondern auch ein bisschen Wein. Also als medizinisches Hilfsmittel. Wein spielt ja in der antiken Medizin eine sehr zentrale Rolle zusammen mit Öl. Also Timotheus hatte Probleme, überhaupt Wein anzurühren. Jetzt sagt er ihm im zweiten Brief, du aber sei nüchtern in allem. Es ist hier das griechische Wort nepho, das bedeutet nach dem Standardwörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit. Gewaltig. Also alles, was irgendwie mit Verlust der Selbstkontrolle, irgendwie mit einem Einschränken des Bewusstseins zusammenhängt, ist nicht vom Geist Gottes, ist nicht vom Heiligen Geist, sondern ist im Interessenbereich der unreinen Geister. Dann 1. Petrus 4, Vers 7 habe ich noch verwiesen, weil es dort speziell heißt, seid nüchtern zu den Gebeten. Also gerade in Verbindung mit dem Gebet kann eine Gefahr bestehen, die Nüchternheit zu verlieren. Und da wird gesagt, seid nüchtern zu den Gebeten. Also Abwesenheit jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit. Und damit ist der Heilige Geist auch wiederum im Gegensatz gesehen zu dem unreinen Geist in Jesaja 29, Vers 10, der genannt wird, ein Geist tiefen Schlafes. Oder weitere Übersetzungsmöglichkeiten, ein Geist der Schlaftrunkenheit, ein Geist der Apathie, ein Geist der Betäubung. Der Ausdruck kommt vor in Jesaja 29, 10 und Römer 11, Vers 8. Also wir können garantiert darauf gehen, wenn irgendwelche solche Einschränkungen des Bewusstseins geschehen, bis in Apathie und Betäubung und Schlaf hinein, es ist nie der Heilige Geist, sondern das Gegenteil. Weiter wird auch dieser Gegensatz betont in Epheser 6, Vers 17, Vers 18 soll das heißen, und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern seid mit dem Geist oder werdet mit dem Geist erfüllt. Der Gegensatz betrunken sein mit Alkohol, das ist der Gegensatz zu erfüllt sein mit dem Geist. Denn Alkohol führt immer zu einer Einschränkung des Bewusstseins, damit zu einer Einschränkung der Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle, natürlich graduell, je nachdem, wie viele Deziliter. Und so ist auch Einschränkung des Bewusstseins, das ist immer etwas Graduelles. Das gibt es also in allen Abstufungen bis zum Extremzustand. Aber das Einschränken des Bewusstseins führt zu Verlust der Selbstkontrolle, in welchem Ausschweifung ist. Der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit, führt immer zur Selbstkontrolle, zur Selbstbeherrschung. In diesem Zusammenhang vielleicht nur andeutungsweise, das Sprachenreden in der Bibel ist, das biblische Sprachenreden ist nie eine Sprache, die dem Sprechenden unbekannt ist, in dem Sinn, dass er sie nicht versteht. Und das wäre ein Thema für sich, das nur mal als Behauptung, als These hingesetzt, die es zu erhärten gelte. Aber das wird schon deutlich daran, der Heilige Geist lässt uns nie etwas sagen, über das wir keine Kontrolle haben und damit keine Verantwortung. In Matthäus 12 sagt der Herr Jesus ein wichtiges Prinzip. Matthäus 12, Vers 36 und 37. Ein ganz allgemeines Prinzip über Sprache. Ich sage euch aber, dass von jedem unnützen Worte, das irgend die Menschen reden werden, sie von demselben Rechenschaft geben werden am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Das ist sehr ernst. Und den Vers muss man gerade bei den Kindern immer wieder mal anführen. Wir sind verantwortlich für die Wörter, die wir sprechen. Und es ist ein göttliches Prinzip, wir werden einmal über das, was wir gesprochen haben, Rechenschaft geben, Gott gegenüber. Also ist es deutlich, dass der Geist der Besonnenheit uns nie etwas sagen lässt, worüber wir gar keine Rechenschaft ablegen können, weil es sich unserem Kontrollbereich entzieht. Gut, nächster Punkt. Der Heilige Geist wird mit 7 Namen bezeichnet, in Jesaja 11, in einer ganz besonders schönen, messianischen, auf den Messias hinweisenden Stelle. Es heißt dort, ich lese ab Vers 1, und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. 7 Bezeichnungen. Das ist der Geist, der ruhen sollte auf dem Messias, also auf dem Herrn Jesus. Nebenbei gesagt, ein Schössling aus seinen Wurzeln. Das hebräische Wort ist dort Netzer. Und das ist die Wurzel von dem Namen Nazareth. Ja? Netzer, Nazareth. Nazareth heißt Sprösslingen oder Schösslingen. Jesus der Nazaräer, das ist Jesus der Schössling, der Spross. Und ein Schössling aus seinen Wurzeln, also der Nazaräer. Und auf ihm wird dieser Geist ruhen, der hier in seiner Fülle von 7 Namen genannt wird. Zuerst der allgemeine Namen, der Geist des Herrn. Aber dann finden wir immer 2 Bezeichnungen verbunden mit dem Wörtchen und. Das ist auch im Grundtext so. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und damit stimmt das sprachlich genau überein mit dem 7-armigen Leuchter. Der 7-armige Leuchter im Heiligtum, im jüdischen Tempel, hat einen Mittelschaft. Und aus dem Mittelschaft kommen immer 2 Arme, 3-mal 2 Arme. Entsprechend der Mittelschaft, der Geist des Herrn, und dann die ersten 2 Arme, der Geist der Weisheit und des Verstandes und so weiter. Und das erklärt übrigens auch gerade den eigenartigen neutestamentlichen Namen in der Offenbarung, Kapitel 1, 4 und 5, die 7 Geister Gottes. Das ist unverständlich. Epheser 4 betont doch gerade, da ist ein Geist. Ein Gott und Vater, ein Herr, ein Geist. Und die Offenbarung spricht über die 7 Geister Gottes. Nun, das Wort 7 hier hat die Bedeutung der Geist in seiner ganzen Fülle. Die Zahl 7 ist die symbolische Zahl der Vollkommenheit und göttlichen Fülle. Also entsprechend diesen 7 Namen des einen Geistes in Jesaja 11, Vers 2. Und dazu noch bemerkenswert Sacharja 4. Der Prophet sah in der Vision einen 7-armigen goldenen Leuchter. Es wird ihm die Frage gestellt, was ist das? Er weiß es nicht. Ein Prophet, der nicht weiß, was die Bedeutung des 7-armigen Leuchters ist. Eindrücklich. Aber er vertuscht es nicht und sagt, nein, ich weiß es nicht. Und dann wird ihm erklärt, nicht durch Heer und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist. Sacharja 4, Vers 6. Das ist die Erklärung zum 7-armigen Leuchter. Nun, Sacharja musste gut hören. Auf Hebräisch, lo, v'chayil, velo, v'choach, ki, im, beruchi. Das sind genau 7 Wörter auf Hebräisch. Auf Deutsch sind es ein bisschen mehr. Entsprechend den 7 Flammen. Das Volk Israel war damals unter Zerubabel in einer sehr schwierigen Situation, militärisch bedrängt, in Not. Vor dem Volksführer Zerubabel standen Problemberge, unüberwindlich, und Gott sagt, nicht durch Heer und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist. Also der Geist in seiner ganzen Fülle kann Problemberge beseitigen. Und darum wird in Sacharja 4 auch erklärt, wer bist du, Berg vor Zerubabel? Zur Ebene sollst du erniedrigt werden. Also der Heilige Geist, der in seiner ganzen Fülle hier vorgestellt wird, ist der Geist, der Problemberge für uns zur Ebene niedertreten kann. Also das so als Hintergrund zu diesen 7 Namen in Jesaja 11, Vers 2. Der Geist der Weisheit ist ein schöner Name. Also der Geist führt uns nie dazu, dass wir eben den Verstand und das Vernünftige, das Weise aufgeben, sondern er gibt uns gerade Weisheit. Er ist der Geist des Verstandes. Also zwischen Verstand und dem Göttlichen ist nicht ein Widerspruch. Das Problem kommt nur dadurch, Epheser 4 erklärt uns, dass der Verstand der Menschen verfinstert ist. Verfinstert am Verstand. So werden die Heiden beschrieben. Und wenn unser Verstand in Widerspruch kommt mit der Bibel, dann ist es nicht, weil der Verstand etwas Dummes ist. Gott hat ihn gegeben. Aber weil der Verstand dummerweise verdunkelt, verfinstert ist. Und der Heilige Geist ist es, der den Verstand des Menschen erleuchtet. Das ist doch ganz wunderbar. Als Erlöste haben wir die größte Chance, dieses Organ wieder richtig zu gebrauchen. Und zwar in der Unterordnung unter die Autorität der Bibel. Er ist der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates, der uns also auch in Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, unser Rat, konkrete Wegweisung gibt. Wenn wir uns schwach fühlen, uns die Kraft gibt. Es ist ein Geist der Erkenntnis, der uns auch hilft beim Bibellesen, um die Bibel zu verstehen. Und es ist ein Geist der Furcht des Herrn. Der Heilige Geist führt immer zur Ehrfurcht vor Gott. Das ist ganz wichtig, also sobald irgendwie unehrfürchtig über Gott gesprochen wird, dann ist nicht der Heilige Geist am Werken. Der Heilige Geist führt dazu, dass wir eine tiefe Überzeugung der Majestät, Größe, Gewalt, Herrlichkeit Gottes bekommen. Und wenn wir da denken über Furcht des Herrn, dann ist das Ehrfurcht vor Gott, aber nicht zu verwechseln mit Ehrfurcht vor uns selbst. Denn es gibt die Gefahr, dass man von sich selbst dermaßen beeindruckt ist, dass man über sich selber gar nicht mehr lachen kann. Es tut mir jeder leid, der nicht über sich selber lachen kann. Denn dann ist er wirklich auf dem falschen Weg. Der Heilige Geist führt uns nicht dazu, dass wir nicht mehr über uns lachen können. Denn wir irren uns so oft. Wir machen so viele Dinge falsch. Aber er führt uns zur Furcht des Herrn. Und überhaupt, wer sich selber zu ernst nimmt, wird auch leicht sehr gefährlich. Ich kann das illustrieren an den Fundamentalisten. Die Fundamentalisten, die können über sich nicht lachen. Die nehmen sich todernst und darum sind sie auch eine tödliche Gefahr für andere. Aber da muss man nicht in einem anderen Kulturkreis suchen, sondern die Gefahr zu dieser Art von Fundamentalismus, wo man sich selber so ernst nimmt, dass man eine tödliche Gefahr wird, das besteht auch für Christen. Also der Geist führt uns zur Furcht des Herrn. Und nun haben wir gesehen, der Heilige Geist, nach Jesaja 11, das ist der Geist des Messias. Und das erklärt uns nun den Begriff in 1. Petrus 1, Vers 11, wo der Heilige Geist genannt wird, der Geist Christi. Christus ist das griechische Wort für hebräisch Messias. Der Geist des Messias. Und dann finden wir in Apostelgeschichte 16 auch noch der Geist Jesu. Also der Mensch, Jesus, der Messias auf Erden. Er war geleitet durch den Geist Gottes. In Daniel 5 und 6 wird gesprochen, dass in Daniel ein außergewöhnlicher Geist ist. Und jeder Erlöste darf sich glücklich schätzen, dass in ihm ein außergewöhnlicher Geist ist. Ein Geist, der eben Rätsel knacken kann. Darum geht es ja in Daniel 5. Es ist der Geist der Wahrheit, nach Johannes 14, Vers 17. Ich muss erklären, was bedeutet Wahrheit? Das war ja schon die Frage von Pilatus. Was ist Wahrheit? Viele denken, das war eine philosophische Frage. Das war überhaupt keine philosophische Frage, sondern das war die Frage eines Politikers. Eines Realpolitikers. Was ist Wahrheit? In der Politik. Es muss funktionieren. Also was fragt man dazu zu sehr nach Wahrheit? Aletheia heißt wörtlich das Unverborgene. A ist immer die Verneinung, nicht wahr? Anormal, nicht normal. Atonal, atonale Musik ist nicht tonale Musik. Und da haben wir Aletheia, das Unverborgene. Wahrheit ist die Darstellung aller Dinge als das, was sie wirklich sind. Und der Geist der Wahrheit ist also der Geist, der alles schonungslos aufdeckt im Lichte Gottes, es so darstellt, wie es wirklich ist. In deinem Licht werden wir das Licht sehen. Dann ist er weiter der Geist des Lebens. Nach Römer 8, Vers 2. Dieser Ausdruck findet sich im Alten Testament in Hesekiel 37, Vers 5, und zwar in der griechischen Übersetzung. Es ist doch dieses wunderbare Kapitel. Israel wird gesehen als in einem Tal liegend, Totengebeine völlig ausgetrocknet. Ein Volk ohne Hoffnung. Dann muss Hesekiel weissagen und dann kommt der Geist von Gott und bringt diese Totengebeine schließlich zum Leben. Israel, verstreut unter den Völkern, ohne Hoffnung, soll wieder eine Nation werden und dann eben sogar zum göttlichen Leben geführt werden. Und da wird in der Septuaginta der Ausdruck verwendet, Geist des Lebens. Und darum ist Römer 8 eigentlich eine Anspielung schon auf diese Belebung. Nach Epheser 2 sind wir Menschen von Natur aus tot in Sünden und Vergehungen. Das heißt, wir sind eigentlich alles wandelnde Leichen von Natur aus. Und der Geist des Lebens bewirkt, dass aus wandelnden Leichen Menschen werden, die das wahre Leben Gottes kennen. Und darum wird der Heilige Geist weiter genannt, der Geist des lebendigen Gottes, 2. Korinther 3. Und in 1. Petrus 3, Vers 18 wird bezeugt, dass der Herr Jesus durch den Geist auferweckt worden ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wobei man aber beachten muss, in Römer 6, Vers 4 sagt Paulus, dass der Herr Jesus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden ist. Und in Johannes 10, Vers 18 sagt der Herr Jesus, ich habe Gewalt, mein Leben zu lassen, ich habe auch Gewalt, es wiederzunehmen. Das heißt, sich selber aufzuerwecken. Und so sehen wir auch hier wieder, wie der dreieine Gott in der Auferstehung Christi gewirkt hat. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde er auferweckt, durch die Herrlichkeit des Vaters und der Sohn hat das Leben selber wieder an sich genommen. Er ist weiter, der Heilige Geist, der Geist Jahwes. Richter 3, Vers 10. Jahwe, oft mit Herr übersetzt, bezeichnet einfach Gott als den Ewigen, den Unwandelbaren, der in sich selbst Existenz, sein Leben hat. Also der Geist Jahwes hängt damit zusammen und damit auch der ewige Geist, beziehungsweise der Odem des Allmächtigen, der am Leben erhält. Hiob 33. Weiter, wir müssen bald zum Schluss kommen. Sacharja 12, Vers 10 wird der Heilige Geist genannt, der Geist der Gnade und des Flehens. Es geht dort um den so gewaltigen Moment. Nach der großen Drangsal, nur ein Drittel wird überleben in Israel, kommt der Messias auf dem Ölberg zurück. Und Sacharja 12 heißt es, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und in Verbindung mit diesem Moment wird gesagt, dass Gott dann den Geist der Gnade und des Flehens über Israel ausgießen wird. Dass sie wirklich beten können, wie noch nie zuvor. Weinen können darüber, über die Tatsache, dass der Messias früher verworfen worden ist. Und danken dafür, dass er nun wiederkommt und sie nicht einfach im Stich lässt. Der Geist der Gnade und des Flehens wirkt das. Weiter ist der Heilige Geist der Geist der Weissagung. Offenbarung 19, Vers 10. Es heißt dort, der Geist der Weissagung oder der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Das bedeutet das Zeugnis über Jesus. Der Heilige Geist führt also immer zu dem Sohn Gottes hin. Und so hat es der Herr Jesus erklärt in Johannes 16, Vers 14. Er wird mich verherrlichen. Also wo der Heilige Geist wirkt, ist die Verkündigung christozentrisch. Christus, der Sohn Gottes, im Mittelpunkt. Und das bringt übrigens auch zur Folge, dass der Heilige Geist nicht speziell über sich spricht, obwohl er als Gott dem Vater und dem Sohn absolut gleich ist. Aber er führt zum Sohn hin, stellt ihn in den Mittelpunkt. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir in der Bibel keine Stelle finden, wo der Heilige Geist angebetet wird. Während wir das finden, wie der Vater angebetet wird, wie der Sohn angebetet wird. Und logischerweise, weil der Heilige Geist Gott ist, würde doch ihm auch Anbetung zukommen. Aber die Bibel bringt kein Beispiel. Und das muss uns jedenfalls zu denken geben. Aber hängt damit zusammen, dass der Geist eben zur Verherrlichung des Sohnes hinführt und zur Anbetung des Sohnes und des Vaters. Weiter in Jesaja 28 finden wir den Ausdruck der Geist des Rechts oder der Rechtsprechung. Also der Heilige Geist kann so in seinem Volk wirken, dass sie Probleme unter dem Volk Gottes auf gerechte Art lösen können. Er wird aber auch genannt in Jesaja 4, der Geist des Gerichts und des Vertilgens. Es geht dort um das zukünftige Gericht der großen Drangsal. Da wird Gott sein Gericht über die Welt bringen. Aber es wird ausdrücklich gesagt, dass der Geist, der Heilige Geist, Gericht wirkt. Nicht wahr? Das ist so ein Gegensatz. Wir denken nie in Verbindung, nehme ich an, normalerweise mit dem Heiligen Geist an Gericht, dass er Gericht ausübt. Wir denken an den Geist der Gnade oder in diesem Sinn. Aber genauso wie der Herr Jesus damals gekommen ist als Heiland der Welt und kommen wird in der Zukunft als Richter der Welt, und viele Leute wollen ihn nur als Heiland kennen, als lieber Heiland, aber wollen die andere Seite der Wahrheit, dass er auch der Richter der Welt ist, verkennen. So wird der Heilige Geist hier Geist des Vertilgens genannt. Aber Johannes 14, ich habe alle Stellen da 14, 15 und 16 aufgeführt, wird genannt der Advokat, der Parakletos. Es bedeutet Sachwalter, Fürsprecher, Tröster, Helfer. Also, was ist eigentlich ein Fürsprecher? Ein Fürsprecher ist eine Person, die eine andere Person vor Gericht vertritt, als wäre sie die Person. Sie nimmt also die Interessen des anderen so wahr, als wären es die eigenen Interessen. Und so setzt sich also der Heilige Geist für jeden Gläubigen ein, als wären unsere Interessen seine eigenen Interessen. Und darum heißt es auch in Römer 8, Vers 26, dass er, sogar wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen, dass er sich in unaussprechlichen Seufzern stellvertretend für uns einsetzt. Er ist der Geist der Sohnschaft, Römer 8, und bewirkt, dass wir Gott als Abba, Vater, ansprechen können. Und ich muss erklären, komme vielleicht morgen noch darauf zurück. Abba heißt nicht einfach Vater, sondern Papa. Also der Heilige Geist führt uns dahin, dass wir wirklich die innigste und tiefste Beziehung zu Gott, dem Vater, wirklich im Alltag erleben können. Er ist ferner der Geist des Vaters, Matthäus 10. Der Zusammenhang ist der dort, es geht um Verfolgung. Es geht darum, dass Gläubige sogar von den eigenen Familienangehörigen verraten werden. Von den eigenen Eltern verraten. Aber dann wird gesagt, der Geist des Vaters wird euch Weisheit geben in dieser Zeit. Also wenn ihr quasi auf die intimsten Familienbande nicht mehr zählen könnt, aber ihr habt den Geist des Vaters, der euch so in Verbindung mit dem himmlischen Vater bringt. Und so ist er auch der Geist der Herrlichkeit, nach 1. Petrus 4, Vers 14. Denn er führt uns auch dazu, die Herrlichkeit Gottes wirklich zu erleben. Er wird auch genannt, dein guter Geist, Psalm 143 und Nehemia 9. Und es geht in beiden Fällen darum, um Gottes gute Führung durch diese Welt. Das ist der gute Geist. Es ist der Geist aus der Höhe, nach Jesaja 32, der Heilige Geist, der aus der Herrlichkeit des Himmels zu uns herabgekommen ist, um uns so zu helfen. Dann weiter der Geist seines Mundes, darüber haben wir früher schon gesprochen. Und ferner der Geist der Offenbarung, Epheser 1, Vers 17. Der Zusammenhang ist der, Paulus sagt in Epheser 1, er betet, dass Gott wirke, dass diese Dinge, die er da im Epheserbrief erklärt, dass die wirklich verstanden, ergriffen werden. Und dazu braucht es den Geist der Offenbarung und der Erleuchtung. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir müssen unterscheiden zwischen Inspiration und Erleuchtung und Offenbarung. Es ist eine Sache, dass die Heilige Schrift durch den Heiligen Geist inspiriert worden ist. Aber es ist eine andere Sache, dass wir die inspirierte Schrift wirklich verstehen können. Und dazu braucht es das Wirken des Heiligen Geistes. Also der Geist der Offenbarung führt uns dazu, dass wir das geschriebene Wort Gottes Schritt für Schritt verstehen können. Wichtig ist aber, in der alten Elberfelder kann man es erkennen, vor Geist der Offenbarung fehlt der bestimmte Artikel im Griechischen. Und das kommt sehr oft vor, wenn über den Heiligen Geist gesprochen wird. Aber die meisten Bibelübersetzungen machen es nicht deutlich, wann der Artikel steht und wann nicht. Aber es ist sehr wichtig, denn wenn die Betonung mehr liegt auf der Wirkung der Kraft des Heiligen Geistes, dann fehlt speziell der Artikel, Heiliger Geist. Und wenn es mehr um seine Person geht, dann steht der Artikel, der Heilige Geist. Also das nur so als Bibelstudienanregung. Weiter wird er genannt, der Heilige Geist der Verheißung. Weil Gott ihn schon früher versprochen hatte, aber erst im Neuen Testament ist das Gemeingut der Gläubigen geworden. Schließe ab. Es gibt auch verschiedene Bilder in der Bibel vom Heiligen Geist. Er wird verglichen mit Öl, mit Taube, mit Wind, mit Pfand, mit Feuer. Aber die Bedeutung davon werden wir morgen besser erfassen, denn morgen geht es darum, was der Heilige Geist nun wirklich tut. Jetzt haben wir uns beschäftigt. Wer ist er? Und gerade beim Heiligen Geist haben die Gläubigen allgemein am meisten Mühe, wirklich zu verstehen, wer er ist. Und das merkt man auch bei den Kindern. Die Kinder haben zuerst eine Beziehung zum Herrn Jesus. Und es ist eine weitere Entwicklung, dass sie eine Beziehung bekommen zu Gott, dem Vater. Also gut, das ist eine Regel, es gibt auch Ausnahmen. Aber so im Allgemeinen ist das so. Und ihnen dann zu erklären, wer der Heilige Geist ist, das ist dann wirklich das Allerschwierigste in der Kindererziehung. Und so ist es aber auch für Erwachsene, die zum Glauben kommen. Ein schwieriges Thema, darum haben wir einen ganzen Abend eingesetzt. Wer er ist und morgen, was er tut. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir möchten dich preisen, dass du uns die Heilige Schrift geschenkt hast, das Wort, das vollkommen durch den Heiligen Geist inspiriert ist, das Wort, das 100% dein Wort ist. Und wir danken dir, dass wir darin finden, wer Gott ist. Du hast uns den dreieinen Gott darin geoffenbart. Wir danken dir für diese Zeit, die du uns zusammen heute geschenkt hast, heute Abend, dass wir so dieses Thema studieren konnten. Aber hilf uns, dass diese Dinge nicht nur einfach allein im Bereich des Denkens jetzt bleiben, sondern dass das auch eine Realität sein darf in unserem Alltag. Und dass wir wirklich mit der Kraft, der Führung, dem Rat, der Weisheit, dem Beistand des Heiligen Geistes rechnen dürfen, Tag für Tag, und aus dieser Kraft leben und so dem lebendigen Gott dienen können. Gepriesen seist du, Herr Jesus, für diese Überfülle der Erlösung, die du uns gebracht hast. Amen. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Geschwister, liebe Freunde. Gestern Abend haben wir das zweiteilige Thema über den Heiligen Geist begonnen. Gestern haben wir uns beschäftigt mit dem Thema der Heilige Geist, wer er ist, heute was er tut. Der Vortrag ist zwar heute Abend in sich geschlossen, aber wichtig, grundlegend wichtig ist natürlich schon das, was wir gestern angeschaut haben, denn wir haben versucht, die Lehre der Bibel über den Heiligen Geist näher anzuschauen, denn das Wesen des Heiligen Geistes, das, was er ist, das, wie er ist, das, aus dem begründet sich alles, auch wie er handelt. Also wenn wir wissen, wer der Heilige Geist ist, dann verstehen wir auch besser seine Handlungsweise. Heute beschäftigen wir uns mit einer Übersicht, sein Wirken im Alten Testament, dann im Neuen Testament, und damit wird es dann auch viel direkter für uns. Aber wir werden schon, was ich vorwegnehme, sehen, dass der Heilige Geist im Lauf der Heilsgeschichte nicht immer gleich gehandelt hat. Wir haben zwar gestern gesehen, der Heilige Geist ist Gott, er ist ewig, ohne Anfang und ohne Ende, er ist Jahwe, das heißt der ewig seiende Unwandelbare, aber das bedeutet nicht, dass Gott immer gleich handelt. Er ist immer derselbe, aber er handelt nicht immer gleich. Darum als erster Untertitel sein Wirken zur Zeit des Alten Testaments. Bereits im Schöpfungsbericht finden wir den Heiligen Geist erwähnt, wie er über den Wasser der Urfluten schwebte. In Hiob 33, Vers 4 wird ausdrücklich gesagt, dass der Heilige Geist den Menschen erschaffen hat. Wir haben allerdings gestern gesehen, dass die ganze Trinität, der dreieine Gott, in der Schöpfung gewirkt hat. Aber Hiob 33 macht also deutlich, dass der Heilige Geist mitgewirkt hat mit Schöpfergewalt. Psalm 33 betont auch, dass die Himmel erschaffen worden sind durch den Hauch. Wir haben gestern gesehen, hebräisch Ruach, den Geist seines Mundes. Ferner ist der Heilige Geist auch Erhalter des Lebens in der Schöpfung. So sagt Elihu in Hiob 34, Vers 14, dass es der Geist Gottes ist, der ihn eben am Leben erhält. Der Heilige Geist ist Schöpfer und Erhalter. Später in der alttestamentlichen Heilsgeschichte finden wir den Geist Gottes wieder in 1. Mose 6 erwähnt. Wir gehen einfach den Stellen nach, wo der Heilige Geist erwähnt wird. Das heißt natürlich nicht, dass er in der übrigen Zeit nicht gewirkt hätte. Aber wir wollen ja sehen, wie der Heilige Geist im Alten Testament vorgestellt wird. 1. Mose 6, Vers 3. Und der Ewige sprach: Mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. Diese Stelle macht deutlich, dass Gottes Geist 120 Jahre an der gottlosen Menschheit vor der Sintflut gewirkt hat, um sie zu überzeugen von der Sünde, sie auf die Notwendigkeit der Buße hinzuweisen, bevor dann das endgültige Gericht gekommen ist. Das ist in Übereinstimmung mit 2. Petrus 2, Vers 5, wo es heißt, dass Noah der Prediger der Gerechtigkeit war damals. Also Noah hat in der Kraft des Geistes Gottes gepredigt. Diese 120 Jahre hier ist die Bezeichnung der Zeitdauer vor der Sintflut, während der Geist Gottes durch Noah gewirkt hat. Es gibt Ausleger, die sagen, das bedeutet, so alt sollen die Menschen nun nur noch werden. Aber das stimmt nicht, denn die nachsintflutlichen Patriarchen werden viele von ihnen noch weit über 120 Jahre alt. Übrigens auch eines der Manuskripte aus Höhle 4 in Qumran, also ein über 2000-jähriger Kommentar, erklärt diese 120 Jahre auch mit der Gnadenzeit in den Tagen Noahs. 1. Petrus 3, Vers 18 bis 20 ist in dem Zusammenhang interessant. Dort wird nämlich auf das Gleiche angespielt. Eine sehr schwierige Stelle. Wir schlagen das auf. 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Getötet nach dem Fleische, aber lebendig gemacht nach dem Geiste. Also bis dahin ist der Text noch nicht so schwierig. Also Christus ist gestorben als Stellvertreter am Kreuz. Er ist gestorben als Mensch nach dem Fleische. Und er ist durch den Heiligen Geist in seiner Kraft auferweckt worden. Das haben wir auch gestern schon angetönt. Jetzt geht es weiter. In welchem Geiste er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs. Während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen durch Wasser, gerettet wurden. Nun haben viele Ausleger gedacht, also dieses Predigen den Geistern, die im Gefängnis sind, das bedeutet, Christus ist, nachdem er gestorben ist, ins Totenreich gegangen und hat dort gepredigt und den Menschen dort noch eine zweite Chance gegeben oder überhaupt eine Chance gegeben, sich zu bekehren. Nun ist das natürlich problematisch, denn die Heilige Schrift kennt keine Möglichkeit für Bekehrung nach dem Tod. Sondern Hebräer 9, Vers 27 sagt als Prinzip, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, als Zahlwort, einmal. Es gibt auch keine Reinkarnation, also nicht zweimal. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und daraus wurde auch abgeleitet, ja, da sieht man aber, dass die Menschen, die das Evangelium zu Lebzeiten nicht gehört haben, die konnten es noch einmal im Totenreich hören. Das passt aber auch nicht, denn Petrus spricht hier nur über die Menschen zur Zeit von Noah. Und die haben es gerade gehört durch Noah. Und dann wird bei dieser Stelle oft dann das bezogen gewissermaßen auf die Menschen schlechthin, die noch nie etwas gehört haben. Aber hier geht es nur um die Menschen zur Zeit Noahs. Also der Text muss besser so verstanden werden. Der Herr Jesus ist auferweckt worden durch den Heiligen Geist. Aber in diesem Geist hat er schon damals gepredigt durch Noah während den 120 Jahren, als eben Gottes Langmut, wie es hier heißt, in den Tagen Noahs harrte, während die Arche zugerichtet wurde. Damals. Und jetzt sind aber diese Menschen im Gefängnis, im Totenreich, da wo die Verlorenen auf das Gericht noch warten. Nun, das ist genauso, wie wenn ich, sagen wir, Hans heute von der guten Botschaft erzähle. 2 Tage später kommt Hans ins Gefängnis wegen einem Delikt, der ihm nachgewiesen werden konnte. Und so kann ich sagen, ich habe Hans im Gefängnis das Evangelium verkündigt. Nun, ich war nicht im Gefängnis bei ihm. Ich habe nicht Hans im Gefängnis das Evangelium verkündigt, sondern ich habe Hans im Gefängnis das Evangelium verkündigt. Und das ist der Punkt hier, dass der Herr hingegangen ist zu den Geistern im Gefängnis, die jetzt im Gefängnis sind. Er hat ihnen damals zur Zeit Noahs gepredigt und die Möglichkeit gegeben zur Umkehr. Später finden wir den Heiligen Geist im Alten Testament in Verbindung mit der Wüstenwanderung Israels. Die Stellen auf dem Blatt zeigen, Nehemia 9 spricht darüber und Jesaja 63, dass der Heilige Geist Israel während der Wüstenwanderung unterwiesen hat, sich in ihrer Mitte befand und sie schließlich zur Ruhe brachte. Auch in Bezug auf die Zeit der Wüstenwanderung. Er gab Bezaleel ben Uri und anderen handwerkliche Weisheit bei der Herstellung von Tempelgeräten und Priestergewändern. Er gab ihnen also erfinderische Weisheit. So 2. Mose 31, 28 und 35. Zum Bau der Stiftshütte. Und in diesem Zusammenhang ist speziell hinzuweisen auf die Herstellung des goldenen Leuchters. Gerade Bezaleel sollte den ersten goldenen Leuchter herstellen. Aber der musste in getriebener Arbeit, nicht gegossen, hergestellt werden. Was weiter deutlich wird, die Arme des Leuchters waren hohl. Denn das hebräische Wort Kane meint ein Rohr, das hohl ist. Es gibt heute keinen Handwerker, der das hinkriegen würde. Also in Schmiedearbeit, in Hämmerarbeit, einen goldenen Leuchter herstellen mit hohlen Rohren. Und Bezaleel ben Uri hat es geschafft. Mit der Weisheit des Heiligen Geistes. Also wir sehen diese Vorstellung, dass göttliche Weisheit so in einem geistlichen Bereich ist, der mit dem natürlichen Bereich nichts zu tun hat. Das hat eigentlich mit biblischem Denken nichts zu tun. Das ist sehr griechisch, diese Spaltung. Der Geist Gottes gab ihm konkrete Handwerkerweisheit, um etwas herzustellen, das 3000 Jahre später, 3500 Jahre später niemand heute schaffen würde. Und so sehen wir später, das wäre 1. Mose 41, Vers 38 in der Geschichte Josefs. Das hätte ich eigentlich auf dem Blatt früher einfügen sollen. Er befähigte auch Josef zur Traumdeutung beim Pharao. All die Magier Ägyptens waren nicht fähig, den Traum zu deuten, aber Josef durch den Geist Gottes. Und ganz allgemein kann man sagen, der Heilige Geist rüstete unzählige Menschen aus zum Prophetendienst und trieb sie an. Nebst den Stellen, all den Stellen auf dem Blatt lesen wir ganz besonders die Stelle 2. Petrus 1, Vers 21, wo es heißt, denn die Weissagung oder die Prophetie ist das Gleiche, wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. Also das ist gewissermaßen die Überschrift über all das Wirken durch die Propheten in der Zeit des Alten Testaments. Ich habe versucht, hier im Folgenden alle Stellen aufzuführen, wo ausdrücklich gesagt wird, dass der Heilige Geist durch die und die Propheten gewirkt hat. Also wir sehen oft, wie das nicht gesagt, aber 2. Petrus 1, Vers 21 macht das zur Selbstverständlichkeit. So werden die 70 Ältesten zur Zeit Moses, 4. Mose 11, zur Weissagung geleitet durch den Geist. Dann auch Bileam, dieser heidnische Seher, Saul, David, die Boten Sauls, Elia und Elisa, Amasai, Jachaziel, Zekaria, das sind unbekanntere Propheten, dann auch Daniel und ausdrücklich auch Micha. Das sind die meisten, wo es ausdrücklich gesagt wird, also die Liste ist nicht ganz vollständig, aber fast. Dann wird ausdrücklich gesagt, dass es der Heilige Geist war, der David bei der Planung des Salomo-Tempels inspirierte. All die architektonischen Pläne für den ersten Tempel aus Stein wurden durch David bereitgemacht. Das geschah durch den Heiligen Geist. Auch da sieht man wieder, wie konkret die Weisheit des Geistes ist im Bereich der architektonischen Planung. Er befähigte auch Mose und Josua zu ihrem Dienst als Volksführer. Also auch die politische Weisheit, die es damals dafür brauchte, durch den Geist Gottes war sie gegeben. Ausdrücklich wird gesagt, dass die Richter Gideon, Jephtha, Simson durch den Heiligen Geist gestärkt wurden zum Kampf und auch zum Sieg. Später in Hesekiel 1, Verse 12 und 20, dort wird der geheimnisvolle Cherubim, Thronwagen Gottes, vorgestellt. Hesekiel sieht in der Vision einen Wagen mit Rädern, ganz geheimnisvollen Rädern. Auf diesem Wagen, der aus Engelwesen besteht, aus Cherubimwesen, auf dem Wagen sieht er einen Thron und auf dem Thron sitzt Gott. Und von diesem Thron heißt es in Hesekiel, in den genannten Versen, dass der Heilige Geist es war, der diesen Thronwagen führte. Diese Thronwagenvision ist sehr, sehr wichtig, denn sie wurde gegeben zu einer Zeit, wo für Israel alles am Boden lag. Babylonische Gefangenschaft. Und Hesekiel sieht in der Vision, Gott ist noch auf dem Plan. Und alles ist ihm untertan. Gott auf seinem Thron, auch wenn es äußerlich hoffnungslos aussieht. Weiter sieht er, Gottes Thron ist nicht statisch, fix an einem Ort, sondern ist auf einem Wagen. Welcher König in der Geschichte hatte einen Thron auf einem Wagen? Das ist doch ein Kuriosum. Zeigt aber, Gott ist ein dynamischer Gott, der in der Geschichte eingreift, der handelt und vorwärts geht. Und zwar geht dieser Thronwagen immer vorwärts. Es wird gesagt, in welche Richtung er auch geht, es ist immer vorwärts, nie rückwärts. Denn Gott muss nie Buße tun und bereuen, was er getan hat. Gott kann immer geradeaus gehen. Wir Menschen, da ist es ganz anders. Wir müssen dauernd korrigieren und umkehren. Aber der Thronwagen, der durch den Geist Gottes geleitet wird, er muss nie etwas bereuen. Er geht immer geradeaus. Wenn Menschen sich so betrachten, dann ist es etwas Hässliches, Widerliches. Denkt man nur an das Comeback von Edith Piaf in den 60er Jahren. Die Frau war vielleicht 40 Jahre alt, aber sie sah aus damals wie eine alte Frau. Gezeichnet von Drogen. Und da hat sie gesungen, und das war autobiografisch, «Rien de rien, non, je ne regrette rien». Man erinnert sich daran, ja? Und ich hör's. Und Miriam Mathieu hat das danach gemacht und ist dann berühmt worden. Weil sie das eher auch so gut sagen konnte, hinten. Also, was heißt das? Nichts, gar nichts bereue ich in meinem Leben. Das ist so widerlich, so schändlich. Aber für Gott ist es so. Gott muss nie etwas bereuen. Sein Thronwagen, geführt durch den Heiligen Geist, geht nach vorne, geht dem Ziel entgegen. Weiter in Hesekiel finden wir, wie der Geist Hesekiel Kraft gibt, aufzustehen. Hesekiel 2. Er führt Hesekiel, zum Beispiel 37, Vers 1, und entrückt ihn immer wieder in seinen Visionen. Ich habe eine ganze Reihe von Stellen hier aufgeführt. Und in den letzten Propheten finden wir ihn wieder. In Haggai 2, dort sagt Gott zu dem armen Volk, das aus Babylon zurückgekehrt war und den zweiten Tempel bauen sollte: Mein Geist besteht in eurer Mitte. Der Heilige Geist in der Mitte von Israel. Übrigens zu einer Zeit, wo sie die sichtbare Wolken- und Feuersäule nicht mehr hatten. Und trotzdem war im zweiten Tempel, auch ohne Schechina, war der Heilige Geist gegenwärtig in der Mitte des Volkes. Und Zacharia, das haben wir ja schon gestern ein bisschen angesehen, Zacharia 4, dort ist es wiederum der Geist Gottes, der die scheinbar unüberwindbaren Problemberge Israels zur Zeit Zerubabels bodigen, überwinden konnte. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie kam der Heilige Geist über Menschen zur Zeit des Alten Testaments? Es ist interessant, dem nachzugehen, wie die Bibel verschiedene Ausdrücke verwendet. Zum Beispiel in Richter 3 heißt es von einem Richter, wie der Geist Gottes über ihn kam. Hebräisch ist es der Ausdruck Hayal, wörtlich wurde auf. Also dieser Ausdruck kommt immer wieder vor. Der Geist Gottes kommt über jemand. Dann in Richter 6, Vers 24 bei Gideon heißt es, wörtlich der Geist bekleidete ihn. Wie ein Gewand kam er über ihn. In der Elberfelder wird das übersetzt, er kam über ihn. Oder geriet, er kam über ihn. Aber wörtlich heißt es, lavash et, bekleidete ihn. Ein dritter Ausdruck, wörtlich übersetzt, er drang durch auf oder geriet über. Das wird gesagt bei Simson, Richter 14, und in 1. Samuel 10 und 11 von Saul. Und es ist auffällig, es ist ein sehr spezieller Ausdruck, er drang durch auf sie. In beiden Fällen sind das hier Menschen, wo das Leben nicht sauber war. Das Leben Simsons war nicht rein vor Gott. Das Leben Sauls war nicht rein. Und da heißt es nicht einfach, er bekleidete ihn oder kam über ihn, sondern drang durch auf ihn. Also in Gottes Souveränität hat er auch solche Instrumente ausnahmsweise benutzt, aber das war mit einer Überwindung, kann man sagen, geschehen. Denn diese Menschen waren nicht klar vor Gott und sind darum Ausnahmefälle. Denn normalerweise sind Propheten im Alten Testament Menschen, die ein gottgeheiligtes Leben führten. Und da konnte der Geist Gottes wirken. Aber Gott ist souverän und hat hier diese Ausnahmefälle gemacht. Aber der Ausdruck ist darum umso beachtenswerter. In Hesekiel 2 finden wir vom Geist Gottes gesagt, er kam in Hesekiel hinein. Hebräisch kam in. Oder Hesekiel 11, Vers 5 wird gesagt, der Heilige Geist fiel auf Hesekiel. Eine wichtige Beachtung bei all diesem Kommen des Geistes im Alten Testament ist die Tatsache, er kam oft nur zeitweise über die Propheten oder in die Propheten. Darum sagt im Psalm 51, Vers 13, David, nachdem er schwer gesündigt hatte, nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. David, er war ein Prophet, der Geist Gottes hat viel durch ihn gewirkt. Und als er in Sünde fiel, musste er Angst haben, dass der Heilige Geist sich von ihm wegwendet. Darum bat er so. Und das war auch normal, auch wenn keine Sünde vorlag. Denn in Hesekiel, ich habe die Stellen hier aufgeführt, 2, Vers 2, kommt der Geist Gottes in Hesekiel hinein. Aber in Kapitel 3, Vers 24, kommt er schon wieder in ihn. also war in der Zwischenzeit weg. Und in Kapitel 11, Vers 5 kommt er wieder auf ihn. Das zeigt also deutlich, obwohl Hesekiel vorgestellt wird in der Bibel als ein Mann Gottes, der ein Gott hingegebenes Leben geführt hat, der Heilige Geist war nicht kontinuierlich in ihm. Wir werden sehen, das ist ein wichtiger Unterschied zu dem, was wir dann im Neuen Testament finden. Nächster Punkt, der Heilige Geist in den prophetischen Aussagen des Alten Testaments. Wir haben das schon gestern näher betrachtet, der Heilige Geist, wie er beschrieben wird in Jesaja 11, 1 bis 2, der in seiner ganzen Fülle auf dem Messias ruhen wird. Das war also angekündigt. Die Fülle des Geistes wird auf dem Messias ruhen. Es war auch angekündigt, dass ein Tag kommen würde, wo der Geist Gottes über ganz Israel ausgegossen werden sollte. Wir lesen aus Sacharja 12. Das ist eine Stelle, die ich besonders schätze, die mir besonders nahe geht. 12, Vers 10. Wir sind am Ende der Drangsalszeit. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Fliehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Also, der Messias kommt in der Zukunft zurück. Diese Stelle wird übrigens auch im Talmud messianisch ausgelegt. Und dann heißt es, die überlebenden Juden werden dann auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Aber in dieser Zeit, wo dann eine nationale Umkehr geschehen wird bei all denen, die noch überleben, da wird der Geist Gottes über Israel ausgegossen werden. Aber Joel geht noch weiter. In Joel 2, Vers 28, oder wenn Sie eine andere Bibelausgabe haben, dann ist es Kapitel 3, Vers 1, heißt es Folgendes. Ich muss betonen, was vorher beschrieben wird in Joel, ist ein Angriff einer riesigen Armee aus dem Norden, die Israel völlig überrennen wird in der Endzeit, so dass aus einem Land, das wie der Garten Eden ist, ein verbranntes Land wird. Diese Prophetie hat sich in der Vergangenheit noch nie erfüllt, die ist zukünftig, bezieht sich auf die große Drangsal. Und dann lesen wir 2,28 bzw. 3,1 und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Das geht weiter. Nicht nur über Israel wird der Geist ausgegossen, sondern über alles Fleisch. Es geht also um eine Geistesausgießung, die internationale, weltweite Bedeutung haben wird, die aber sich bezieht nach dem Textzusammenhang von Joel auf die Zeit nach der großen Drangsal. Wir kommen darauf zurück, denn im Neuen Testament wird diese Stelle angewendet auf Pfingsten. Auf das Pfingstereignis. Wir kommen darauf zurück. Noch ein letzter Punkt. Gott wird nach Hesekiel 36 und 37 den Israeliten in der Endzeit seinen Geist in der letzten Phase der Wiederherstellung ins Innere geben. Also die Innewohnung des Heiligen Geistes wird für Israel verheißen. Wir gehen in der Heilsgeschichte weiter und kommen ins Neue Testament. Wir beschäftigen uns mit der Bedeutung des Heiligen Geistes im Leben des Herrn Jesus. Zuerst wird uns betont in Matthäus 1 und Lukas 1, dass der Mensch Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt worden ist. Nächster Punkt. Mit 30 Jahren, als er getauft wurde im Jordan, da kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Matthäus 3 und die parallelen Stellen. Gerade darauf wird berichtet, wie dann der Geist Jesus führte, im einen Evangelium, im anderen trieb in die Wüste und ihn dort 40 Tage umherführte. Der Mensch, Jesus, geführt durch den Heiligen Geist. Eben der Geist ruht auf dem Messias. In Lukas 4, Vers 14 wird betont, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Noch zuvor wird allgemein gesagt, Lukas 4, Vers 1, Jesus war voll Geistes, also ein kontinuierlicher Zustand. Und der Herr Jesus betonte gegenüber den Pharisäern in Matthäus 12, dass er durch den Geist Gottes Dämonen austrieb. Und schon kommen wir zur Bedeutung des Heiligen Geistes in der Periode der Gemeinde. Die Gemeinde ist ja entstanden am Pfingsttag, 32 nach Christus. Wenn es für Sie 33 ist, dann macht das nichts. Das ist nicht, kein Problem. Also, aber wir meinen das gleiche Pfingsten von Apostelgeschichte 2. Da kam der Heilige Geist vom Himmel auf die Erde. Und das Neue Testament betont, jetzt wohnt der Geist Gottes in der Gemeinde als dem Tempel Gottes. Ich lese 1. Korinther 3, Vers 16. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das sagt der Apostel Paulus zur Gemeinde in Korinth. Also örtlich. Es geht hier um die örtliche Gemeinde. Der Geist Gottes wohnt örtlich in der Gemeinde in Korinth. Aber Epheser 2, Vers 22 beschreibt die Gemeinde nicht örtlich, sondern als etwas Weltweites. Und auch dort wird die Gemeinde bezeichnet als eine Behausung Gottes im Geiste. Also Gott wohnt in der örtlichen Gemeinde. Er wohnt weltweit in der Gemeinde Gottes. Und alle Erlösten zusammen bilden heute diesen Tempel Gottes. In 2. Thessalonicher 2 wird uns erklärt, dass es der Heilige Geist ist, der die volle Entfaltung des antichristlich Bösen zurückhält. Es wird zwar, das muss ich zugeben, der Heilige Geist dort nicht ausdrücklich erwähnt, sondern Paulus sagt den Thessalonichern, eben der Antichrist wird kommen, aber ihr wisst ja, was jetzt zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Und als Bibelleser denkt man, oh ja, die Thessalonicher, die haben das gewusst, aber wir möchten das auch ein bisschen genauer wissen. Und dann gleich, im gleichen Kontext sagt er auch, der zurückhält, ist jetzt noch da, bis er weg ist. Das, was zurückhält, der, welcher zurückhält. Einmal sächlich, einmal männlich. Ich habe gestern erklärt, dass das Wort Geist im Griechischen, im Neuen Testament, Pneuma, ist sächlich. Und wenn er sagt, das, was zurückhält, weist das hin eben auf das Wort Pneuma, Geist. Aber mehr in der mit der Betonung darauf, dass der Heilige Geist Gottes Kraft ist. Aber wenn dann im Gleichen gesagt wird, der, welcher zurückhält, bis er weg ist, dann wird betont, der Heilige Geist ist eine Person. Er ist Gott, er ist eine individuelle Person. Nun, es kommt gar nichts anderes in Frage, was das Böse heute zurückhalten kann und dann einmal plötzlich weggehen wird, als eben der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt. Also da kann man wirklich sagen, eine gewaltige Bedeutung des Geistes Gottes für die Gemeinde als Kollektiv. Epheser 4, Vers 3. Es ist der Heilige Geist, der auch die Einheit unter den Erlösten wirkt. Dort wird gesprochen über die Einheit des Geistes. Und da wird gesagt, die müssen wir nicht produzieren, sondern die müssen wir bewahren. Interessant. Ökumene ist der menschliche Versuch, Einheit zu produzieren. Durch Kompromisse. Also durch Kompromisse, die das Wort bricht. Aber es wird auch gesagt, die Einheit des Geistes, das ist das, was der Geist wirkt. Wir müssen diese Einheit bewahren, und zwar, dann heißt es, im Bande des Friedens. Und es wird erwähnt, Langmut und so weiter. Also es braucht sehr viel Geduld gegenseitig unter den Erlösten, damit man diese Einheit, die der Heilige Geist wirkt, wirklich bewahren kann. Sonst wird sie zerrissen in der Praxis. Und dann ein ganz wichtiger Punkt. Also die Reihenfolge ist nie hier gemeint als gewichtend bezüglich der Bedeutung. Es ist nämlich der Heilige Geist, der die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, inspirierte. Ich verweise auf die Stelle in 2. Timotheus 3. Und zwar lese ich bereits ab Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Es ist deutlich, die Heiligen Schriften, die Timotheus von Kind auf kannte, das war das Alte Testament. Aber in Vers 14 sagt Paulus, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem. Im Griechischen ist das eine Mehrzahlform, man kann es im Deutschen nicht erkennen. Von wem kann bedeuten, von einem Menschen oder von mehreren. Es ist gemeint, von welchen Leuten du gelernt hast. Er hat gelernt von Paulus und diversen anderen neutestamentlichen Zeugen. Und von Kind auf kennt er das Alte Testament. So haben wir hier neutestamentliche und alttestamentliche Offenbarung, und das wird zusammengefasst in Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da wird also auch die neutestamentliche Offenbarung mit eingeschlossen. Und wichtig, im Griechischen steht für eingegeben, theopneustos, das findet man auf dem Blatt, was so viel heißt wie Gott gehaucht oder Gott gegeistet. Das ist natürlich kein Deutsch, aber ich will damit nur deutlich machen, dass das Wort Geist da drin ist. Und dass also dieses Gottgehauchte vom Heiligen Geist kommt. Und ganz wichtig, es heißt hier nicht, die Bibelschreiber waren inspiriert. Das ist auch richtig. Darüber spricht 2. Petrus 1, Vers 21. Aber diese Stelle geht viel weiter. Die sagt nämlich, die Schrift, das, was geschrieben ist, ist Gott gegeistet, von Gott gehaucht. Das bedeutet, dass alles, was im Grundtext als Bibel aufgeschrieben worden ist das inspirierte Wort. Sonst könnte man sagen, ja schön, der Apostel Paulus war inspiriert, aber beim Abfassen seiner Briefe hat er eben noch sein eigenes und auch sehr menschliches und allzu menschliches hineingebracht. Nein, das, was geschrieben ist, das ist vom Heiligen Geist eingegeben. Und es wird betont, alle Schrift. Also nicht, ja, diese Stelle, das ist jetzt eben Paulus. Seht ihr, so ganz konnte er seine Vergangenheit auch nicht abstreifen. Das wird manchmal von Theologen so in unehrerbietender Weise über das Neue Testament gesagt. Nein, alle Schrift durch den Geist Gottes gehaucht. Der Herr Jesus hat in seinen Abschiedsreden in Johannes 14 bis 16 gesagt, Kapitel 14, Vers 26 im Johannesevangelium: Wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das hat sich dann niedergeschlagen in der inspirierten Abfassung der Evangelien. Es war die Erinnerung an die Worte des Erlösers. In Johannes 15, 26 sagt der Herr Jesus: Der Geist wird von mir zeugen. Und das Zeugnis finden wir kristallisiert in der Schrift, in der Apostelgeschichte. Dort haben wir die drei ersten Jahrzehnte der Weltmission durch den Heiligen Geist. Er wird von mir zeugen. Aber Johannes 16, Vers 13, der Herr Jesus erklärt: Noch vieles habe ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen sein wird, so wird er euch in alle Wahrheit führen. Und das hat sich ganz besonders niedergeschlagen in der Abfassung der Briefe im Neuen Testament, wo wir die Lehre der neutestamentlichen Apostel und Propheten haben. Viele Dinge, die man in den Evangelien noch nicht findet, findet man aber in den Briefen. Dinge, die die Jünger damals noch nicht ertragen konnten. Und in Johannes 16, Vers 14 sagt der Herr Jesus: Das Kommende wird er euch verkündigen. Und das hat sich ganz besonders im letzten Bibelbuch der Offenbarung niedergeschlagen. Nicht nur, es gibt auch prophetische Abschnitte in den Briefen, aber so akzentuiert ist das in dieser Weise im Neuen Testament. Also, die Gemeinde hat als Kollektiv die ganze Offenbarung Gottes, Altes und Neues Testament, bekommen. Abgeschlossen, durch den Heiligen Geist inspiriert, und an dieses Wort hat sich der Geist Gottes gebunden. Er löst sich nicht mehr von diesem Wort. Also ist das Wirken in der Periode der Gemeinde ganz eng zu sehen mit der vollendeten schriftlichen Offenbarung Gottes. Ein nächster Punkt ist die Bedeutung des Heiligen Geistes für die Welt in der heutigen Zeit. Der Herr Jesus sagt in Johannes 16, Vers 8: Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er die Welt überführen von Sünde. Also die Macht Gottes in den vergangenen 2000 Jahren, dass so viele Menschen aus der Finsternis und aus der Sünde durchdringen konnten zu einer echten Umkehr und Reue, Bekehrung, das ist das gewaltige Wirken des Geistes Gottes. Das hat begonnen am Pfingsttag, wo 3000 Menschen umgekehrt sind. Und ich habe kürzlich diese Zahl mitbekommen. Man geht davon aus, in China, dass pro Tag etwa 10.000 zum Glauben kommen. Man rechnet ja die Christen in China im Untergrund auf etwa 60 Millionen. Das sind übrigens mehr als Mitglieder der Kommunistischen Partei, die haben nur 40 Millionen. Und die Gemeinden in China, die wachsen derart. Die haben auch eine 500.000 vollzeitlicher Evangelisten, die mit einer Tasche Bibel drin zu Fuß von Ort zu Ort gehen. Und es ist ja bekannt, diese Biografie von einem Chinesen, die im CLV vor einiger Zeit herausgekommen ist, der war verschiedentlich in Arbeitslagern. Sein schweres Vergehen war, dass er 2000 Gemeinden gegründet hatte in China. Nun, das Wirken des Geistes Gottes ist wirklich überwältigend. Das ist ein Beispiel, aber es ist weltweit, und der Geist Gottes hat Millionen von Menschen in den vergangenen 2000 Jahren zur Buße geführt. Das ist die Bedeutung für die Welt. Jetzt, wenn wir gesehen haben, seine Bedeutung für die Gemeinde als Kollektiv, die Bedeutung für die Welt, interessiert uns natürlich besonders auch seine Bedeutung für den einzelnen Menschen. Und zwar zuerst bei der Errettung und nachher im weiteren Leben als Erlösten. Er ist es, Punkt 1, der die Neugeburt durch Gottes Wort wirkt. Ich lese dazu aus Titus 3, diese eindrückliche Stelle. Titus 3, Vers 4. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Also diese Erneuerung des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt, das ist sein Werk. 1. Petrus 1, Vers 23 betont, und diese Wiedergeburt geschieht durch das Wort Gottes. Also der Heilige Geist benutzt das geschriebene Wort Gottes, um die Wiedergeburt oder Neugeburt, besser gesagt, damit keine Verwechslung mit Reinkarnation entsteht, Neugeburt, das bewirkt der Heilige Geist so. Nächster Punkt, der Heilige Geist nimmt Wohnung im einzelnen Erlösten. Wir haben doch vorher in 1. Korinther 3 gelesen, dass der Heilige Geist in der örtlichen Gemeinde wohnt. Im gleichen Brief sagt der Apostel Paulus noch etwas anderes. Und das ist gewaltig. 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Der Heilige Geist im Körper des Einzelnen wohnend. Also jeder einzelne Erlöste ist ein Tempel Gottes. Daran denkt man viel zu wenig. Und ich denke gerade zum Beispiel am Morgen beim sich waschen. Warum nicht gerade in solchen Momenten daran denken? Wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Man bekommt einen ganz anderen Bezug zu seinem eigenen Körper, was er in Gottes Augen bedeutet. Und das Wohnen, das Innewohnen des Heiligen Geistes ist so allgemein heute, dass Römer 8, Vers 9 sagt, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also sehen wir diesen revolutionären Wechsel vom Alten zum Neuen Testament. Im Alten Testament war es etwas Außergewöhnliches, wenn der Geist Gottes über einzelne Menschen kam. Heute ist es das Normale schlechthin. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 16, er wird bei euch sein in Ewigkeit. Das ist gewaltig. Dass also die alttestamentliche Furcht von David, denn nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir, ist neutestamentlich nicht mehr berechtigt. Er wird bei euch sein in Ewigkeit. Also auch da wieder ein ganz gewaltiger, heilsgeschichtlicher Wechsel. Zum Empfang des Heiligen Geistes ist noch Folgendes zu sagen, wenn wir die Apostelgeschichte durchgehen, Sie finden das auch unter Punkt 2 auf dem Blatt, bei den Juden kam der Heilige Geist nach der Taufe. Petrus sagt, tut Buße und an jeder werde getauft, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Buße, Umkehr, Reue, Bekenntnis der Schuld, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Dann finden wir aber, wenn wir weiterlesen in Apostelgeschichte 8, diese großen Massenbekehrungen in Samaria. Und dort heißt es, dass der Heilige Geist erst nach der Taufe und nach der Handauflegung durch zwei Apostel über sie kam. Eigenartig. Also es brauchte Taufe und Handauflegung. Wenn wir aber in der Apostelgeschichte weiterlesen, und die Apostelgeschichte liest sich ja zügig wie ein Roman, Apostelgeschichte 10, Vers 44, Petrus ist in dem Haus des römischen Hauptmanns Cornelius. Er predigt und plötzlich kommt der Heilige Geist über sie. Die Juden, die da sind, sind entsetzt. Was? Wie ist das möglich? Und Petrus sagt, ja, dann können wir ihnen doch auch das Wasser Taufe nicht verwehren, wenn die nun sogar den Heiligen Geist bekommen haben. Die werden getauft. Also wir finden alles und jetzt können wir eine Lehre machen, ganz nach unserer Fasson. Wenn wir gerne die Lehre möchten, der Heilige Geist, den bekommt man nach der Taufe, dann stützen wir uns auf Apostelgeschichte 2. Wenn jemand unbedingt die Versiegelung durch Handauflegung eines Apostels will, dann kann er sich auf Apostelgeschichte 8 stützen. Und wer von dem allem nichts wissen will, der stützt sich am besten auf Apostelgeschichte 10. Nun, die Verwirrung ist perfekt. Aber wichtig ist Folgendes. Die Apostelgeschichte ist grundsätzlich ein Geschichtsbuch. Darum heißt sie auch im Deutschen Apostelgeschichte. Sie zeigt uns, wie Gott gehandelt hat. Und Gott hat nicht immer gleich gehandelt. Wo finden wir die allgemeinen Prinzipien, die allgemeine Lehre? In den Briefen der Apostel und Propheten. Und dort finden wir das allgemeine Prinzip in Epheser 1, Vers 13. Paulus sagt, in Vers 13, es geht um Christus, auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Es heißt nicht, nachdem ihr getauft worden seid, nachdem ihr Handauflegung bekommen habt, einfach nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt. Nun, wie sollen wir die Unterschiede erklären? Eigentlich ist es einfach. Die Juden, die gerade kurz vorher die Kreuzigung erlebt haben in Jerusalem, die mussten durch die Taufe zeigen, dass ihre Umkehr nicht ein Bekenntnis ist, ein leeres Lippenbekenntnis, sondern echt, durch Taufe. Man muss wissen, wenn ein Jude sich bekehrt heute und glaubt, dass Jesus der Messias ist, dann ist das normalerweise in seiner Familie eine Katastrophe. Aber es gibt noch Hoffnung. Nun kommt der Tag, wo er sich taufen lässt, dann ist alles vorbei. Und dann kann man nach rabbinischer Lehre all die Flüche aus 5. Mose 28 über ihn kommen lassen. Und die Rabbiner haben gelehrt, dass das eine Sünde ist, die in Ewigkeit nicht mehr vergeben wird. Also wenn jemand sich auf Jesus Christus taufen lässt, das ist der totale Bruch. Und das wurde von den Juden damals gefordert als Erweis ihrer Umkehr. Dann bekamen sie den Heiligen Geist. Die Samariter, das war ein Mischvolk mit israelitischem Blut und viel heidnischem Blut. Und die waren dauernd in Streit mit den Juden. Johannes 4 erklärt auch, es gab keinen Verkehr zwischen Juden und Samaritern. Nun kommen die Samariter zum Glauben. Das wäre die Gefahr gewesen, dass hier die erste Kirchenspaltung geschehen wäre. Ja, die Samariter hätten gesagt, ja gut, die Juden, das interessiert uns nicht. Wir sind jetzt eine Gemeinde hier für uns, oder? In Samaria. Das hat nichts zu tun mit der Gemeinde in Jerusalem. Tja, gut, sie haben sich bekehrt, sie haben sich getauft, haben den Heiligen Geist nicht bekommen. Dann kamen zwei Apostel, Petrus und Johannes, aus Jerusalem. Die mussten das Zeichen der Identifikation vollziehen, Handauflegung. Das heißt, wir sind eins. Und dann bekamen sie den Heiligen Geist. Sobald sie also ihre Einheit und Verbindung mit den Gläubigen aus Jerusalem bekannt haben, dann hat Gott das bestätigt mit der Gabe des Geistes. Aber dann, als die hundertprozentigen Nichtjuden, diese Römer, bei Cornelius zum Glauben kamen, nichts von alledem. Sobald sie geglaubt haben, haben sie den Heiligen Geist bekommen. Weiter, der Heilige Geist ist das Siegel und das Unterpfand der Erlösten. Von dem Siegel haben wir gerade gelesen, Epheser 1, Vers 13. Ihr seid versiegelt durch den Heiligen Geist. Was bedeutet das? Wenn Gott etwas versiegelt, dann ist das etwas ganz Besonderes. Übrigens, in der Archäologie hat man so jetzt in den vergangenen Jahrzehnten etwa 700 hebräische Siegel entdeckt. Also das zeigt so ein bisschen die gewaltige Bedeutung, die die Siegel in der Geschichte Israels hatten. Man muss immer davon ausgehen, dass das, was man in der Archäologie findet, das ist ein verschwindend kleiner Teil von dem, was wirklich einmal da war. Man hat Siegel gefunden von ganz bestimmten Königen, die wir aus der Bibel kennen, ihre persönlichen. Zum Beispiel kürzlich ist das von Ahasja bekannt geworden, mit einem Fingerabdruck drauf. Möglicherweise ist das also der authentische Fingerabdruck von König Ahasja aus der Bibel, den wir jetzt haben. Gut, und dann haben wir ein Siegel von Baruch, dem Schreiber von Jeremia. Das authentische Siegel von ihm. Nun, wenn Menschen, wenn Könige untersiegeln, dann hat das eine sehr stolze, große Bedeutung. Aber wenn Gott etwas untersiegelt, dann ist niemand fähig, das Siegel zu brechen. In Offenbarung 5 lesen wir nämlich von einem Buch mit 7 Siegeln. Und es wird gefragt, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Und es gibt kein einziges Geschöpf im Himmel noch auf Erden, das würdig ist, das Siegel zu brechen. Allein das Lamm Gottes, das überwunden hat, kann die Siegel brechen. Das heißt also, wenn Gott einen Menschen versiegelt mit dem Heiligen Geist, dann gibt es kein Geschöpf, und hieße das Geschöpf auch Satan oder ich selbst, kann das Siegel je brechen. Und Gott bricht es nicht, weil er sich selber damit bestätigt hat, damit verpflichtet hat. Also der Besitz des Heiligen Geistes ist damit auch Garantie des Heils in Christus. Und darum heißt es in Epheser 4, Vers 30, dass man versiegelt ist auf den Tag der Erlösung hin. Also ist gewissermaßen die Garantie, dass man an der Entrückung einmal mit dabei sein wird. Und darum wird der Heilige Geist auch als Pfand bezeichnet. Es ist gewissermaßen, Gott gibt uns ein Pfand, das uns die Garantie gibt, dass wir dann das endgültige, das volle auch noch bekommen werden. Nächster Punkt, er ist die Salbung. 2. Korinther 1, Vers 21 bis 22, 1. Johannes 2, mit dem Heiligen Geist gesalbt. Im Alten Testament wurden Könige, Priester und Propheten gesalbt. Darum ist die Salbung mit dem Heiligen Geist etwas ganz Wichtiges, denn es macht deutlich, wir sind Könige. Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo ich nicht wusste, dass ich ein König bin. Und ich war es schon. Aber Offenbarung 1, Vers 5 sagt es deutlich, dass die Erlösten sind gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Wir sind Könige, allerdings haben wir das Erbe noch nicht angetreten, darum also mit der Herrschaft muss man noch ein bisschen warten. Aber wenn ich so mit dem Zug durch die Gegend fahre oder mit dem Flugzeug irgendwo über ein schönes Land, dann kann ich doch daran denken, das alles gehört meinem Vater. Weiter, Priester, da haben wir auch die Grundlage dafür, dass wir sagen können, dass heute ein allgemeines Priestertum besteht. Jeder Erlöste ist Priester. Es gibt nicht einen Klerus und eine Klasse der Laien. Jeder Erlöste ist Priester. Und auch Prophet. Prophet heißt vornehmlich Sprachrohr Gottes. Und so möchte der Heilige Geist jeden Erlösten benutzen, um Sprachrohr Gottes zu sein. Das braucht nicht einen ganzen Vortrag zu sein. Es können auch 5 Worte sein. Paulus sagt, ich möchte lieber 5 Worte verständlich sagen als 10.000 unverständlich. 5 Worte. Der Herr ist mein Hirte. das im richtigen Moment an die richtige Person gesagt, das kann wirken wie eine Bombe. Am Krankenbett, in der Gemeinde, wo auch immer, jeder Erlöste ist Sprachrohr Gottes, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Weiter, in der Kraft des Heiligen Geistes ist der Erlöste in den Leib Christi hineingetauft. Wir kommen langsam in Zeitnot, aber daran bin ich mir gewohnt bei meinen Vorträgen. Also, 1. Korinther 12, Vers 13, dort heißt es: Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Der Ausdruck wörtlich in einem Geist bedeutet in der Kraft dieses einen Geistes ist das geschehen. Nun, was ist die Taufe mit dem Heiligen Geist? Am besten liest man alle Stellen darüber. Ich habe hier auf dem Blatt alle 7 Stellen erwähnt. Mehr gibt es nicht. Zunächst, das kann man ganz gut jetzt memorieren. Es ist wichtig, dass man viele Dinge auswendig lernt. Denn dann kann man sie immer wieder als Munition brauchen im richtigen Moment. Also, die 7 Stellen können wir uns ganz gut merken. In allen 4 Evangelien, wo Johannes der Täufer auftritt, kommt das vor. Johannes der Täufer sagte: Ich taufe euch mit Wasser, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist taufen. Also, das sind die 4 Stellen am Anfang der Evangelien. Wir gehen zur Apostelgeschichte 1. Bevor der Herr Jesus in den Himmel fährt, sagt er: In kurzer Zeit werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Man fragt sich, was ist das? Taufe mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt Pfingsten. In Kapitel 11, Apostelgeschichte 11, Vers 16, dort erinnert sich Petrus nochmals an die Verheißung, die der Herr gegeben hatte in Apostelgeschichte 1. Und jetzt kommen wir schon zur 7. Stelle, 1. Korinther 12, Vers 13. Das ist die einzige Stelle, wo wirklich jetzt gesagt wird, was das bedeutet. Denn da wird hinzugefügt: Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Das wird nirgends sonst gesagt. Das ist die abschließende Stelle. Nun, ich muss erklären, das griechische Wort baptizo, taufen. Die Griechen benutzten es auch im Sinn von färben. Wenn man einen Stoff in die rote Farbe eintauchte, das nannte man taufen. Oder wenn ein Schiff unterging, das war auch eine Taufe bei den alten Griechen. Ja, da ging das Holz in ein anderes Element hinein. Wasser. Die Grundbedeutung ist diese: hineinführen in ein anderes Element. Und nun haben wir hier eben die eigentümliche Aussage, nicht taufen im Wasser, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes getauft zu einem Leib. Das heißt, in den Leib Christi hineingeführt. Also die Taufe des Heiligen Geistes ist kein ekstatisches Erlebnis, wo das Bewusstsein eingeschränkt wird. Das haben wir gestern gesehen, dass das absolut heidnische Kennzeichen sind. Sondern Taufe mit dem Heiligen Geist ist das Hineinführen in ein neues Element, in den Leib Christi. Und wer nicht mit dem Heiligen Geist getauft ist, der ist gar kein Christ. Denn ein echter Christ ist ein Glied am Leibe Christi. Und das wird gerade den Korinthern gesagt. Wir alle, und dabei bei den Korinthern gab es so viele fleischliche Christen, eigentümlich, aber die waren alle mit dem Geist getauft zu einem Leib. Jetzt die fortgesetzte Bedeutung im Leben des Erlösten. Wir haben das schon gesehen, Johannes 14, Vers 16, der Heilige Geist bleibt beim Erlösten in Ewigkeit. Ferner Epheser 6 und Judas 21, er ist die Kraft zum Beten. Dort wird gesprochen über Beten im Geiste. Das heißt, der Heilige Geist macht es überhaupt möglich, dass wir beten können. Vor kurzem war ich eingeladen, zusammen bei einer Familie zusammen mit einem israelischen Drehbuchautor, Bekannter, und haben wir gesprochen über vieles und eben auch über den Glauben. Und da hat er mich gefragt, ja, er wollte eigentlich so gerne mal zu uns in die Gemeinde kommen, aber es war ihm dann nicht möglich gerade. Und er hat aber doch sich interessiert, was habt ihr für Gebetsbücher? Ich habe gesagt, wir haben keine Gebetsbücher. Das geht doch nicht. Hat keine Gebetsbücher. Ja, wir haben Liederbücher, habe ich gesagt. Das schon. Aber das Beten, das ist eigentlich ganz, ganz spontan. Also wir beten nicht vorgegebene Gebete, sondern ganz direkt aus dem Herzen heraus. Das konnte er fast nicht fassen. Das geht doch nicht. War sich an den Synagogen Gottesdienst war sich gewöhnt, aber da hat man die Gebetsbücher, den Situr. Und nachdem betet man, aber frei beten. Das muss ja ein Chaos sein, aber ich habe mich verpflichtet, wir haben kein Chaos. Also der Heilige Geist ist die Kraft zum Beten, darum brauchen wir keine Gebetsbücher mehr in der Gemeinde. 2. Korinther 13, Vers 14 wird gesprochen von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist will Gemeinschaft haben mit jedem einzelnen Erlösten. Und das drückt sich zum Beispiel aus nach Römer 8, Vers 26, dass er ihn im Gebet vertritt. Das heißt dort so schön, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann verwendet sich der Geist in unaussprechlichen Seufzern. Das ist übrigens nicht Zungenrede. Denn Zungenreden hört man, oder? Aber das sind unaussprechliche Seufzer. Die sind gerade nicht artikuliert. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber der Heilige Geist vertritt uns im Gebet und so viel wissen wir gar nicht, was wir beten sollen. Und viele Gefahren in unserem Leben sind wir uns gar nicht bewusst. Wo wir gar nicht auf die Idee kommen würden, dass wir dafür beten sollten. Und der Heilige Geist betet. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Er ist der von dem Herrn Jesus in Johannes 14 und 16 angekündigte Parakletos, was übersetzt wird mit Advokat, Fürsprecher, Helfer, Tröster. Er setzt sich völlig für uns ein, wie ein Advokat. Der macht es für Geld. Und der Heilige Geist macht es, weil er uns liebt. Setzt sich ein, als wäre er selbst in unserer Situation. Gewaltig. Das ist der Beistand des Heiligen Geistes. Weiter lesen wir in Römer 8, Vers 16. Der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Man kann das übersetzen, der Geist zeugt mit unserem Geist oder der Geist bezeugt unserem Geist. Grammatikalisch sind beide Übersetzungen möglich, aber ich plädiere ganz stark, dass der Sinn eben ist, der Heilige Geist macht unserem menschlichen Geist klar, deutlich, dass wir Kinder Gottes sind. Er schafft die Überzeugung der Gotteskindschaft. Und dann wird er gerade drauf genannt, er ist der Geist der Sohnschaft. Ich lese das noch vor. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist oder bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sohnschaft. Im Englischen wird das übersetzt mit Adoption, Adoption. Und das ist auch korrekt, denn das griechische Wort Hyothesia meint Einsetzung in Sohnesstellung durch Adoption. Wir sind alles adoptierte Leute, habt ihr das gewusst? Also alle, die das erlebt haben. Also ein ganzer Saal voll adoptierter Leute. adoptiert von Gott. Aber das ist nicht das Gleiche wie Gotteskindschaft. Denn wie wird man ein Kind Gottes? Durch Neugeburt. Ja? Die Gotteskindschaft geschieht durch Neugeburt. Die Sohnschaft geschieht durch Adoption. Das sind einfach zwei Seiten der gleichen Medaille. Denn Gotteskindschaft ist so gewesen, uns gab es schon vor der Geburt. Ja? Im alten Leben. Und dann kam die Gotteskindschaft. Und das wird eben nochmals ausgedrückt mit der Adoption. Es gab uns einmal, da hatten wir keine Beziehung zu Gott. Und jetzt sind wir aus diesem hoffnungslosen Zustand versetzt worden in eine Beziehung zu Gott als Söhne und Töchter. Und das ist geschehen eben durch Adoption. Also wir sind adoptiert durch Neugeburt. Das sind die zwei Seiten. Nicht wahr? Wenn man ein Kind adoptiert, das ist etwas Schönes, etwas Gewaltiges. Aber man kann es nicht durch Geburt adoptieren. Das konnte nur Gott mit uns. Und der Geist bewirkt also, dass wir Gott Abba, Papa nennen können. Kein Jude würde es wagen, Gott Abba zu nennen. Avinu Shebashamayim, das betet man. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Aber nie Abba, denn das heißt Papa. Man sagt, das ist zu intim. So darf man den Ewigen nicht nennen. Und die Bibel sagt, und wir, die wir den Geist der Sohnschaft haben, dürfen es. Weil der ewige Sohn Gottes schon vorher, Markus 15 in Gethsemane, gebetet hat, aber Vater, alles ist dir möglich. Er hatte diese Beziehung von Ewigkeit her und in diese Intimität hat er uns hineingeführt. Das ist Sohnschaft. Und das wird erlebt durch den Heiligen Geist. Weiter, Epheser 6, Vers 17, dort wird gesagt, werdet erfüllt mit dem Geist. Ganz wichtig, im Griechischen ist die Zeitform ein Durativ. Das bedeutet, werdet immer wieder neu erfüllt. Nicht ein für allemal. Ich habe weitere Stellen aufgeführt. Apostelgeschichte 4, Vers 8, 4, Vers 31, 13, Vers 9. Das sind alles Stellen, die zum Teil ungenau übersetzt sind, wo es genau bedeutet, in dem Moment wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sogar bei Paulus plötzlich, Kapitel 13, Vers 9 in der Apostelgeschichte. Paulus, nachdem er erfüllt wurde vom Heiligen Geist, und dann wirkt er etwas. Also es ist ein Phänomen, das sich wiederholt im Leben des Gläubigen. Aber zu beachten ist der Unterschied. Es gibt einen anderen Ausdruck. Menschen werden in der Bibel bezeichnet als Menschen, die waren voll Heiligen Geistes. Ich habe eine ganze Reihe von Stellen aufgeführt, Apostelgeschichte 6, 7 und 11. Und dieser Ausdruck bezeichnet einen Zustand. Das heißt, ein Erlöster, der unter der dauernden Führung und Zucht des Heiligen Geistes steht, das ist ein Mensch, von dem kann man sagen, er ist voll Heiligen Geistes. Aber sobald wir irgendeinen Dienst tun sollen, und sei er noch so klein, ein Wort Gottes weitergeben, irgendeinen praktischen Dienst tun, da brauchen wir immer wieder neu die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das heißt, das ist eine momentane Kraftwirkung, die der Geist gibt, um diesen speziellen Dienst auszuführen. Das sind also zwei Dinge, die man gut unterscheiden muss. Ganz allgemein wird gesagt, 2. Korinther 3, Vers 6 und Philipper 3, Vers 3, wir dienen durch den Geist Gottes. Er gibt überhaupt die Kraft, um dienen zu können. Der Herr Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, der Heilige Geist wird die Kraft sein, um das evangelistische Zeugnis in dieser Welt abzulegen. Er ist es nämlich, der zum Beispiel die Menschenfurcht in uns überwinden kann. Johannes 14, Vers 13, der Heilige Geist führt in die ganze Wahrheit. Er erinnert und lehrt, verkündigt das Kommende, und verherrlicht die Person des Sohnes Gottes. Dann 1. Korinther 12 bis 14, dort sehen wir, es ist der Heilige Geist, der eine Vielfalt von geistlichen Wirkungen wirkt. Und Johannes 4, Vers 23 bis 24 erklärt, dass man nur durch den Geist Gott wahrhaftig anbeten kann. Römer 8, Vers 2, es ist der Heilige Geist, der frei macht. 2. Korinther 3, Vers 17 sagt sogar, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also wirklich befreites Christentum, das wird dort erlebt, wo der Heilige Geist wirken kann. Und diese Freiheit zeigt sich darin, nach dem Prinzip von Römer 8, Vers 4, dort sagt Paulus, dass die Menschen, die nach dem Geiste wandeln, dass in ihnen die gerechte Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird. Das heißt also, ein Mensch, der sich durch den Heiligen Geist leiten lässt, der lebt automatisch gemäß dem, was schon das Gesetz als gerecht vor Gott hingestellt hat. Ohne dass er ein Mensch ist unter Gesetz. Aber er erfüllt automatisch, wenn die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen, dann macht das ein Christ nicht, weil er wiederum unter dem Gesetz der 10 Gebote steht, sondern der Heilige Geist bewirkt das, aber noch viel mehr. Es gibt nämlich Leute, die brechen die Ehe nicht, aber haben trotzdem Downcrach mit der Frau. Der Heilige Geist wirkt mehr. Er wirkt auch eine aufbauende Liebesbeziehung in der Ehe. Also das Wirken des Geistes geht sogar viel weiter als das Gesetz. Und das erklärt nun auch Galater 5, Vers 17. Wer in der Kraft des Heiligen Geistes lebt, vollbringt dann nicht mehr die Lust des Fleisches. Also das böse Verlangen in uns. Das wir zwar tagtäglich spüren, aber dem wir nicht mehr gehorchen müssen. Römer 8, Vers 14, der Heilige Geist führt. Römer 9, Vers 1, er wirkt auf das Gewissen ein. Römer 15, Vers 16, er heiligt. Und dann Apostelgeschichte 9, Vers 31, er schenkt Trost. Römer 14, Vers 17, er wirkt Gerechtigkeit in unserem Leben. Und dann auch die neunfache Frucht aus Galater 5, Vers 22. Friede, Freude, Liebe und so weiter. Er wirkt auch Hoffnung. Römer 15, Vers 13. Und wir kommen zum letzten Punkt. Er wirkt die Erwartung auf die Wiederkunft Christi. In Offenbarung 22, Vers 17. Damit wollen wir schließen. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen. Der Heilige Geist ruft hier auf der Erde, dass dem Herrn Jesus entgegen, komm. Und die Brautgemeinde sagt, komm. Und wenn die Entrückung geschieht, dann wird der Heilige Geist mit der Braut weggehen und dann kommt die volle antichristliche Entfaltung. Und so sehen wir, dass also unser Zeitalter, das Zeitalter der Gemeinde, ein überragendes Zeitalter ist, das durch eine Wirkung des Heiligen Geistes gekennzeichnet ist, die einzigartig ist. Es ist nicht so, dass es durch die 2000 Jahre Zeichen und Wunder gegeben hätte. Das finden wir ganz intensiv in der Anfangszeit. Und mit dem Wegsterben der Apostel ist das kirchengeschichtlich dann ganz massiv abgeklungen. Aber die Wirkung des Geistes Gottes war 2000 Jahre da. Und die Wirkungen, die wir gefunden haben, die waren 2000 Jahre da. Man kann also nicht sagen, die Reformatoren, die haben nichts gewusst vom Heiligen Geist, sondern der Geist, der sich an sein Wort gebunden hat, der hat in der Reformation zum Beispiel einen Durchschlag gewirkt, sondergleichen. Aber es war eben die Wirkung durch das Wort. Und diese Wirkung können wir heute immer noch haben in unserem persönlichen Leben und ganz besonders eben im Blick auf das Erwarten der baldigen Wiederkunft Christi. Wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, es ist gewaltig zu sehen, wie du an uns gedacht hast und uns bevorzugt hast, bevorrechtigt hast gegenüber früheren Heilszeitaltern, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und wir bitten dich, dass jeder von uns, der dein Eigentum ist, doch mehr erfahren kann die Wirkung des Geistes in seinem Leben, indem der Heilige Geist nicht durch Sünde dauernd betrübt und gedämpft wird, sondern dass wir ein Leben der Hingabe und der Heiligung leben, sodass du deine Kraft in uns voll entfalten kannst. Was wir erleben, nicht durch Heer und nicht durch Gewalt, aber durch deinen Geist. Gepriesen seist du dafür. Amen.